Okay, nach einem kleinen Päuschen, ob wir jetzt da ein Päuschen gemacht haben oder nicht. Aber es interessiert keine Sau.
Wir haben eine sehr progressive Pause gehabt.
Ja, genau. 13/8 Pause.
Ja, 13/8 Pause, genau.
Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds.
Jo, hallo zusammen und willkommen beim Nerdcast und unserem zweiten Teil von unserer episch grossen Folge zum Thema Rush, dem legendären Prog-Trio aus Kanada. Und an dieser Stelle auch Respekt, sogar grosser Respekt euch allen, dass ihr euch auch in den zweiten Teil reinwogen. Der erste Teil war ja nicht ganz unnötig gewesen, aber wir können eigentlich sofort beruhigen. Im zweiten Teil haben wir auf jeden Fall noch ein paar Schippen draufgelegt. Also lehnt euch zurück, loset, geniesset, Achtung, fertig, los. Also, wir haben alles gesagt, was es zu sagen gibt zu Permanent Waves. Wir kommen zum absoluten Peak von Rush, wenigstens was die Verkaufszahlen betrifft. Und zwar zu dem Album, wo Rush selber, wenn man sie fragt, was würdet ihr als euer bestes Album bezeichnen, sagen sie fast immer Moving Pictures. Moving Pictures ist am 12. Februar 1981 rausgekommen, ist dann die letzte von dieser zweiten Phase, die dann endet im Live-Album Exit Stage Left. Ein sehr interessanter Albumtitel, der sozusagen eine Dreifachbedeutung hat. Auf dem Cover sind Leute, die Bilder aus einem Museum rauszügeln. Der Umzug von Bildern, gleichzeitig Film und zum dritten natürlich Moving Pictures, also Bilder, die berühren.
Moving Pictures ist ein sehr tolles Album. Ist nicht in meiner Top 3. Irgendwie habe ich einfach Permanent Waves ein bisschen lieber. Mir gefallen die Songs irgendwie besser. Der Schlagzeugsound ist ein bisschen flacher geworden, finde ich. Sonst, ja, klar, Tom Sawyer ist grandios. Schon der Einstieg.
Eine Moog-Werbung sozusagen.
Und trotz aller New Wave-igkeit hat es ja schon noch die krummen Takt. Und, aber ich glaube, mein Liebling ist Red Barchetta wegen den coolen Gitarren. Riffs. Ein Riff nach dem anderen, grandios. Ja.
Also Moving Pictures ist schon, als hat, man, hat der Rush sich selber auseinandergenommen, so wie sie vorher gesehen sind, und neu wieder zusammengesetzt. Und zwar ist es eine komplett neue Struktur. Es setzt nicht wirklich auf ihre Musik von vorher auf, sondern es erobert per sofort, per Tom Sawyer, neue Territorien. Die Moving Pictures, das ist schon interessant. Es sind sehr cinematografische Stücke. Gerade auch Red Baguette ist unglaublich cinematografisch. Du siehst ihn gerade in dieser Baguette auf der Strasse fahren, oder? Und das Stück hat auch den Drive, oder? Aber ich meine, hey, sorry, aber Tom Sawyer ist einfach outlandish. Mhm. Das ist kein Stil, was es gibt. Das ist nichts, was es vorher oder nachher so gegeben hat. Das ist einfach ein isolierter Track, der komplett ein Wahnsinn ist. Das ist an der Grenze zwischen Talking Heads, New Wave und Rock von vorher, Classic Rock, oder? Mm-hmm. Das muss sich gar nicht erklären. Mm. Es gibt so Stücke, zum Beispiel von jemandem wie Paul McCartney auf seinen Soloalben, weil es einfach völlig egal ist, was er aufnimmt. Er kann machen, was er will. Er muss nichts mehr beweisen. Auf dem Fireman-Album hat es Stücke, die ein bisschen so sind. Ich finde die Platte sensationell. Dazu ist noch vielleicht jedes Stück eins von diesen Bildern, die hier gezügelt werden. Ja, auf dem
Mondschlag. Das ist ein guter ist Punkt.
Und ja, vielleicht ist jedes Stück eben ein bisschen Film. Mhm. Cinematography. Mhm. Vielleicht ist das der Impuls.
YYZ, wo man muss sagen, das Instrumental, wo natürlich auch so Knacknüsse für Bassisten und Probespiel-Schlagzeuger ist.
Bissen sich immer heute noch Musiker dran sehen aus.
Reihenweise dran sehen aus, genau. Wo der Flughafencode ist von Toronto.
Mhm. Genau. Ich will da nicht die Stimmung zerstören. Für mich ist es eine seltsame Platte, weil sie jetzt eine absolute Höhe und Songs, die ich nicht Zugang finde. Das ist eigentlich noch kurios in dieser Phase. Tom Sawyer, absolut jenseits. Unglaublich guter Song, ja. Der Rest von der A-Seite eigentlich auch, wenn ich bei Neil wieder zurückdenke, braucht Wags okay. Ich kaufe mit Kamera ein, ich kann nicht anfangen. Ich probiere es immer.
Was? What?
Ich, hey, ich probiere es immer wieder, weil alle schwärmen und es gibt da ein Solo und es macht mit mir leider nichts. Ich weiß auch nicht, also es ist nicht, dass ich jetzt will auf die Stimme irgendwie ein Gegenpol als Meinung unbedingt will hier präsentieren. Es ist einfach, es passiert einfach nicht bei mir. Aber hingegen Witch Hunt, unglaublich guter Song. Ja. Auch wahnsinnig guter Text, vor allem der Schluss, ja. Der Schluss.
Und einer von den most heavy Songs, wenn du so willst, also ja. Vom Riffing her.
Liebt er total und auch eben Tradition von der extrem guten Closer setzt er hier für mich fort. Vitals sind so unglaublich gut. Also eben, es ist auf Kamera ein, wo ich nicht viel anfangen kann. Limelight ist auch ein bisschen so, wo ich... also ich finde es okay, aber...
Okay, ist schon Blasphemie, ja.
Also, ist ein toller Text, auch wieder, auch eben, I can't pretend a stranger to be a long-awaited friend, oder? Das sagt eigentlich sehr viel über Neil Peart ausgeht, ja.
Ja.
Und ist eigentlich ein interessanter Text, weil viele Musiker, gerade so im Rockumfeld, die suchen ja das Limelight, oder die Anerkennung, und er ist befremdet davon und will seine Distanz haben. Eigentlich ist das eigentlich nicht eine sehr typische Meinung, sage ich mal. Gerade im Rockumfeld. Natürlich, es gibt andere Musikrichtungen, da wird das ja zelebriert, dass man quasi nicht im Limelight will stehen, obwohl man es ist, oder?
Ja, Kurt Cobain, dann ist man im
Limelight. Ja, eben.
Da hat es auch eher als lästig empfunden.
Also, für mich eine seltsame Platte, weil sie, also nicht seltsam, aber eben, einfach mit den ein, zwei Songs, wo ich einfach nicht so reinkomme, verglichen zum Rest, ja.
Könnte man ja auch, wenn man Neil jetzt böse würde wollen, sagen, das ist ein bisschen kokett, oder? Also, er ist auf dem Olymp und es gibt unglaublich viele Leute, die sich für ihn interessieren, mit ihm gerne würden reden. Und er weiss nichts Besseres, als dass er sagt, irgendwie so, mit dem kann ich eigentlich nichts anfangen. Und bitte haltet mich fern von allen Fans. auch ein bisschen weird, aber natürlich zu dieser Zeit, wo ich das gehört habe, habe ich das auch irgendwie sehr exotisch gefunden und wegen dem attraktiv. Bei mir ist es komplett umgekehrt wie bei dir, Philipp. Ja, komplett umgekehrt. Ich finde Witch Hunt der schwächste Punkt auf diesem Album. Ich finde es ein bisschen plakativ, ein bisschen plump. Cameride, absolute Deep Track für mich, wo irgendwie von A bis Z hirnrollt ist, wie das anfängt mit dem Strassenlärm und dann das Lärm mit dem Snare-Intro und so, wie sich das aufbaut und dann der Moment, wo der Alex in 32 in seinem Solo reingeht, das ist für mich jedes Mal absoluter Höhepunkt. Und sonst hat man ja das Album so viel gehört, hat sicher fast die meisten Hits drauf. Limelight finde ich ein absolutes Highlight auch. Irgendwie auch mit der Band im Solo-Teil im Dreiviertel spielt. Und Neil spielt darunter in Vierviertel. Und Solo, eins von meinen drei Lieblingssolo vom Alex. YYZ ist für mich einfach so ein bisschen so, schauen wir mal, was wir können.
Ein Schwanzvergleich, ja.
Ja, ja, es geht für mich ein bisschen in die sportliche Richtung, irgendwie so. Tom Sawyer, überhaupt diskussionslos, grossartiger Track. Und dann Vital Signs ist natürlich schwerstens schon in Richtung Signals, die nächste Platte, schon eine Huldigung an New Wave einflößt.
Es ist halt wieder ein Cliffhanger gewesen für die nächste Phase, wenn du so willst, oder?
Also, genau. Also mit den Ostinatos von Synthes und so weiter.
Genau. Aber es gibt etwas an Limelight, wo ich interessant finde. Rush hat durchaus, vor allem die späteren Rush, da kommen wir dann automatisch drauf, wenn die Zeit vergeht, ein melancholisches Element. Und Limelight ist sehr stark eine Ausprägung von dem. Und ich möchte etwas zu dieser Koketterie, wie du sagst, sagen. Lektion war gelehrt in den 80er Jahren. Vier junge Männer aus Liverpool haben alles erlebt, was ein Mensch erleben kann. An Raum sind aus den einfachsten Verhältnissen gekommen. Ich kenne keine Band besser. Ich habe über keine Band mehr Bücher gelesen. Die vier jungen Männer sind alle auf ihre Art komplett zerstört worden von dieser Form von Raum, wo der Neil hier ablehnt. Es war eine unglaubliche Herausforderung für einen John Lennon, der fast randpsychotisch war, als er nach New York gekommen ist. Für einen George Harrison, der oszilliert hat zwischen Hare Krishna, Kokainschneifen und Pornostarlets. Einem Ringo Starr, der zum bekannten, stockbesoffenen Jet-Set gehört hat. Und einem Paul McCartney, der so einen Beweisdrang hatte, was auch für ein Seben sich ist, dass die ersten Versuche gerade mal total in die Hose sind, bis er die erste richtige Wings-Platte machen konnte. Schaut dir Elvis Presley an. Ich meine, der ist in Tupelo geboren, in einem Haus, wo Erden am Boden war. Und was hat er gemacht, als er reich geworden ist? Er hat sich Fett gefressen, Beruhigungsmittel genommen und ist in Vegas in einer Suite gehockt und hat den ganzen Tag Bananenpudding bestellt. Bis er... Nein, Entschuldigung, man hat es kennt, man hat gewusst, die Kehrseite vom Rockraum.
Sie berühmt Sandwich mit noch mehr Fett drauf und Fett mit Fett und Fett.
Man hat es einfach gewusst, also wenn man sich dem Monster ausliefert. Und ich finde über die Haltung, der Getty und der Alex, der Getty und der Alex sind immer reden mit den Fans.
Genau.
Aber wie, das ist die andere Frage. Alles, was ich sage, ist, wie wenn du mit Monty Python ein Interview machst. Ich habe mal Otto Walkes interviewt. Und dann hat er am Anfang gesagt, ja, guten Tag, sind der Herr Platz, ja, Walkes, okay, nein, ich heiße Otto. Und dann nachher hat er gesagt, läuft jetzt das Band? Da hat man noch so Diktaphone gehabt. Und dann hat er gesagt, ja, es läuft. Ja! Ist gekommen, oder? Und am Schluss habe ich ihn gefragt, Otto, lässt du dich nie als Otto Walkes interviewen? Und er hat dort gesagt, das mache ich nicht. Ich lass mich nur als Otto interviewen. Mhm. Und ein bisschen sind sie das. Sie geben dir flach raus absolut fast grenzsatirische Antworten. Sie haben genau so einen Schutz drauf wie der Neil, der sich im Kämmerli einfach warm trommelt. Und da darf niemand dabei sein.
Abgesehen davon, dass sie vielleicht auch einfach ein bisschen entspannter umgehen mit so einer Situation und einfach auch können nett sein. Der Getty hat ja auch in seiner Autobiografie F in Life, schreibt er ja auch, wie er in den 80er Jahren mal einfach so kaputt war nach dem letzten Konzert in Deutschland. Und er und seine Frau aus der Tiefgarage rauskommen und sie sehen irgendwie eine Handvoll Fans aus Italien, die eigentlich einfach nur ein Autogramm wären und ein Hallo. Und er fährt davon. Und nachher schießt es ihn dermaßen an, dass das jetzt tatsächlich er war, der das so eben gemacht hat. Und dann davon gefahren ist, dass er sich gesagt hat, er macht das nie mehr in seinem Leben, dass er vor seinen Fans flüchtet. Und das ist halt irgendwie auch ein Ansatz, den man kann haben, dem gegenüber. Oder statt irgendwie, I can't pretend a stranger is a long-awaited friend. Das ist dann quasi der Gegenpol. Also, ich muss sagen, dass ich eigentlich am Getty seine Einsicht irgendwie sympathischer finde.
Hey, 100 Pro. Ja.
Und das sticht mich immer ein bisschen, wenn ich jetzt Limelight höre, obwohl ich es eigentlich ein Hammer-Song finde.
Hammer. Gitarre-Solo, völliger Wahnsinn.
Und ja, man muss das akzeptieren. Und Rush haben das und wir akzeptiert. Sie haben dem Neil den Platz gelassen. Sie haben es toleriert. Und es gibt ja auch den berühmten Brief, den der Neil an irgendeinen Fan schreibt, wo er ihm einen ganzseitigen Brief schreibt und ihm erklärt, warum er ihm die Frage nicht beantwortet. Und am Schluss vom Brief schreibt, es ist mir eigentlich bewusst, dass ich in dieser Zeit, wo ich den Brief geschrieben habe, dir 10-mal die Frage hat können beantworten. Aber es ist mir trotzdem wichtiger gewesen, dir zu erklären, warum ich nicht antworte. Und das ist ja vielleicht auch ein bisschen so DNA von Rush, so die Art von Widerspruch.
Gnarziger Typ brauchst du in jeder guten Band.
Und das ist er ja selbst erklärtermaßen. Also Goofy haben sie ihm, glaube ich, sogar gesagt, weil er ist relativ gross, schlagsig, ist nie Rollschuhe gefahren, ist nie Schlittschuhe gefahren, hat Eishockey gespielt, absolute Todsünde in Kanada. Aber Rush sind mit dieser Platte zum absoluten Superstar-Act geworden. Nur noch grosse Hallen und wahrscheinlich Number One-Seller von der Riesentournee im 1981. Und dann kommt Exit Stage Left und beendet die 4-Album-Phase 1981. Mhm. Und natürlich lassen sie sich nicht lumpen. Schon nächstes Jahr steht ein nächstes Album auf der Theke, das Signals heisst und jetzt ungefähr das Fünffache an New Wave Einfluss präsentiert. Jo. Credo, Signals.
Jo, finde ich trotzdem geil. Also Subdivisions ist einfach ein Hammer-Song. Da hat mich das Video hat mich absolut fasziniert. Und Digital Man finde ich sehr geil. Hm. Ja. New World Man. Ja, und eben, wie gesagt, neue Phase, gell? Eben sehr ins wavige, poppige Eingang. Vom Gesang her immer mehr, nicht mehr so high-pitched.
Ist auch einer von meinen Lieblingsplatten und hat auch einen von meinen Lieblingssongs, The Weapon. Mhm. Und der Weapon ist mir auch wieder vom Schlagzeug her zuerst eingefahren. Ja, ich habe das dann noch transkribiert in dieser Zeit, wo ich die Platte sehr gerne hatte. Mit den Sequencer-Keyboards. Auch das Cover finde ich sehr schön.
Ja, das ist auch mein Top-3-Cover.
Ja.
Mit dem Hund und dem
Hydrant.
Hydrant, genau. Danke.
Signals, ich finde sie auch wahnsinnig gut. Die Platte gefällt mir mehr als wenn man jetzt den Vorgänger nennt, Moving Pictures, über alles gesehen. Gefällt mir fast jeder Song wieder mal. Ja. Also gar nicht zu lästern, wegen Songs, wo ich keinen Zugang finde. Ich finde bei allen Zugang da ein Highlight. Ja, Subdivision sind die super, auch sehr, sehr guter Text. Das Gefühl kenne ich auch ein bisschen aus den Teenie-Jahren. Also ich bin ja da völlig in dem Metal-Ding innen gesehen und alle außerhalb haben das überhaupt nicht verstanden, oder? Völlig Aussenseiter, oder? Und ich hatte dann noch die Nerdy-Seite gehabt, dass ich mich für Computerprogrammierung interessiert habe mit 14. Und da ist man quasi doppelt Aussenseiter quasi gesehen auf einmal. Die anderen haben Döffle gefahren und Madonna gelost und ich mache quasi beides mal das Gegenteil auf eine Art. Und Subdivisions, ja, das bringt das alles ein bisschen zum Ausdruck. Aber auch der Weapon, also Wahnsinn. Also der Mittelteil, wie sie da aus dem Solo wieder in den Song reinfinden, das ist für mich absolut hohe Kunst. Und Losing It ist so ein Deep Track für mich, den ich total liebe, weil er so ruhig ist und weil er so, er lässt Luft quasi zu, oder der Song ein bisschen reduziert. Ich finde das wahnsinnig schön. Also ganz eine tolle Platte. Ich finde es auch mutig, dass Geddy Lee, der so ein guter Bassist ist, quasi das Bassspiel in den Hintergrund tut. Also nicht komplett natürlich. Vielleicht ist es für ihn einfach spannend, quasi neue Instrumente halt da einzubringen, oder, wo bassfremd sind. Sie haben da auch neue Instrumente und neue Technologien reingebracht, aber auch wechseln quasi das Instrument noch komplett fast.
Ich finde auch, der Umschlag mit dem Dalmatiner und dem Hydrant, grossartig. Hat fast so etwas Helmut Newtonhaftes. Die Frau fehlt einfach, aber man kann sie sich dazu denken. Es ist so, ich bin in dieser Zeit, 82 ist das rausgekommen, sehr interessiert gesehen an Sachen, die neu tönen. Und was die neue Rockmusik sein können, oder? Ich habe immer Zappa gelost, musst du sehen, und der ist ja auch, der geht auch in die Richtung, der macht ja auch alle die Schritte mit. Und das ist dann wirklich die Platte gewesen, wo völlig ein neues Sounddenken, ein völlig neues Soundthinking, wenn man sagt heute Design Thinking oder in der Grafik. Und eigentlich, was dort passiert ist, du stellst eigentlich um im Fall vom Getty von virtuos Bass spielen auf das, was dich jetzt aber mehr flasht. Und das ist dann die Textur von der Musik. Und die Textur von der Musik wird eine komplett andere auf dieser Platte als auf allen vorigen Rush-Platten. Und ich finde selbstverständlich Subdivision, ich habe, es geht mir genau gleich, Philipp. Ich bin im Progim, hat es zwei Leute gehabt, wo sich nur für Rock interessiert haben. Und einen bin ich gewesen, und der andere ist dann sehr lange mein Kollege gewesen.
Genau.
Und, und wir haben auf Fußball pfiffen und auf alles pfiffen, wo die Kids, wir haben für Degel Freude gelesen, mit 14, oder? Und dann bist du eh nicht gut angekommen in dieser Welt dort. Und Subdivisions ist genau das Lied, oder? Es ist wirklich genau das. Es ist eine Hymne für Nerds. Und
für
Aussenseiter. Und ich meine, wow, oder? Die Platte ist echt der Hammer.
Ich finde auch. Also, mir gefällt sie übrigens auch besser wie Moving Pictures. Und ich finde dort auch der Drum Sound wieder besser als bei. Yeah. Ich finde es extrem knackig, dort das Schlagzeug. Analog Kid ist der erste Song, den ich mir wirklich als Teenager drauf geschafft habe, jeden Schlag nachzuspielen. Und das war dann so der Startschuss gewesen, zum Neil studieren. Und so der Ansatz von jeden Schlag ernst nehmen und sich zu jedem Schlag überlegen, wo man ihn setzt. Natürlich auch, wo man ihn nicht setzt und so weiter. Aber das ist so ein Wahnsinnsspass gewesen, nach der Schule so schnell wie möglich ans Schlagzeug zu säckeln und wieder in die Welt einzutauchen vom Neil und in die Spielposition von ihm. Und irgendwie, das hat so wahnsinnig viel in Gang gesetzt, irgendwie so an Musik glauben und für Musik brennen. Und Signals irgendwie ist für mich so voll von so, auch eigentlich so Aufbruch. The Weapon ist ja offenbar irgendwie so eine programmierte Beat gewesen, ich weiss nicht, vom Geddy oder vom Alex. Und sie haben am Neil gesagt, du musst das nicht wörtlich nehmen, gell? Das musst nicht das ist nur eine Idee, du machst den Dieting, aber er hat es so cool gefunden, dass er dann 1:1 so umgesetzt hat. Und es ist für ihn vielleicht auch relativ untypisch, aber es ist ein Hammer-Beat. Es ist ein unglaublich geiler Beat. Und ich finde gerade auf dem Grace Under Pressure Tour Video, Maple Leaf Gardens, sieht man ihn so wahnsinnig gut. Und das ist so ein extrem intensiver Moment. Der Alex ist dann dort schon total schweißtränkt in dem Solo. Und das Zusammenspiel, wie du sagst, wie sie aus dem Solo-Part wieder rauskommen, ist so absolut Hirnhaut. Zusammen mit dem Text, wo du irgendwie denkst, Gott sei Dank, irgendwie redet eine Rockband über so Themen. Es ist oft irgendwie ein Geschenk, muss man sich sagen. New World Man ist so, so ein bisschen so der Last-Minute-Song, à la Paranoid. Wir haben noch 5 Minuten frei, machen wir schnell einen Song.
Ist
aber sehr gut rausgekommen. Ja, hat irgendwie sehr frisch, wo gewisse Leute auch sagen, sie mögen so einen Trash nicht, aber New World Man mögen sie. Vielleicht gerade der Frische geschuldet. Der finde auch Losing It ist total poetisch. Auch das Gigasolo von Ben Mink, wo auch nochmal eben so eine Textur bringt, die bis dort noch nicht da ist. Über Countdown könnte man noch streiten, ist natürlich so mit dem Abstand von der Zeit auch die Technologiebegeisterung. Aber es ist sie es und auch als Song, also auch eine Schwäche dafür. Also wieso für viele letzte Songs von Alben bis dahin von Rush eine Schwäche. Und ich weiss noch, damals hat es so ein Gitarrenmagazin gegeben, wo der Alex Lifeson interviewt worden ist und dort habe ich eh alles aufgesogen, was irgendwie mit Rush zu tun hat. Und er hat dort gesagt, Chemistry gehört zu seinen 3 Lieblings-Solos. Noch interessant. Was vielleicht noch ein Punkt ist, ist, dass ja Digital Man brutal Reggae ist und sehr, also das ganze Album ist sehr Police beeinflusst.
Ja.
Und sie haben sich dort angefetzen mit dem Terry Brown, weil er Digital Man eigentlich ganz und gar nicht können gut heissen. Ihm ist das zu Reggae gewesen. Und sie haben dort wahrscheinlich angefangen zu überlegen, ist der Terry Brown noch unsere Zukunft? Und ist es dann auch tatsächlich nicht mehr gewesen fürs nächste Album? Ich finde Digital Man auch grossartig so. Also, da sind wir uns jetzt, glaube ich, recht einig.
Ja.
Singles hat ganz, ganz hohes Niveau.
Ich finde es immer schwierig, wenn Produzenten für einen Song sein, für zu viele Songs sein, die Schnur von der Bands. Also, ja, können gerne Tipps geben, aber wenn sie ins Songwriting eingreifen, finde ich es immer ein bisschen schwierig.
Also in dem Fall hat sie Andy bedeutet. Und da kann man sich jetzt natürlich auch streiten darüber, ob sich Rush da einen Gefallen gemacht haben mit dieser Trennung von Terry Brown. Weil nachher hat er eigentlich eine rechte, Odyssee ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Produzentensuche ist recht zentral geworden für diese Alben nachher.
Ja.
Und irgendwie haben sie extrem viel in die Hände von Produzenten anzulegen als Mithelfer von der Gestaltung von ihrer Zukunft. Auf jeden Fall ist ja das dann eigentlich das Hauptthema geworden von der nächsten Platte, Grace Under Pressure, die 2 Jahre später rauskam, oder anderthalb, im April 1984, wo sie, glaube ich, sämtlich als schwierigste Album überhaupt bezeichnet. Dort sind sie gefühlt die Ewigkeit im Studio gewesen. Die Produzentensuche ist Bumpy Road gewesen, der Steve Lillywhite,
YouTube,
genau, hat schon zugesagt und dann im letzten Moment haben Simple Minds ihn weggeschnappt. Und Rush sind ziemlich am Haken gestanden und haben dann so last minute da Peter Henderson gefragt. Mit ihm ist es nicht unmöglich geworden, aber relativ schwierig. Und es hat sicher dazu beigetragen, dass das Album so eine Zangengeburt geworden ist. Hört man Grace Under Pressure an, dass das eine Zangengeburt ist?
Ich finde nicht, nein. Mir gefällt die Platte auch. Also eben, ich wiederhole mich, wenn ich die Platte
nehme. Das ist ein bisschen ein Raschproblem.
Das ist ein bisschen ein Raschproblem, ja. Ist einfach alles gut.
Nein, es hat dann schon ein bisschen kritische Töne. Aber, also da sind ungemein stark für mich. Oh, absolut, also gerade die ersten 3 Songs, also Distant Early Warning, After Image, Red Sector A, das 3 Songs, unglaublich gut für mich. Eben, den Namen würde sie ja schon erahnen, Grace Under Pressure, oder? Also sie sind unter Druck und sind nicht mehr in ihrer Komfortzone quasi von der Produzentenseite her. Vielleicht die Musik, wer weiss, vielleicht auch. Ich finde, man merkt es nicht besonders stark. Die Tradition von der guten Closer setzt für mich fort. Between the Wheels, auch finde ich wahnsinnig starker Song. Für mich gelungene, runde Platte, Kick Gloves, Red Lenses sind so die zwei, wo ich denke, jojo. Aber der Rest, Top-Niveau, ja.
Komplett bei dir sind auch für mich die zwei schwächsten Songs. Aber Enemy Within auch auf dem Live-Video, auch eine Hammer-Version. Und dann finde ich auch Body Electric, finde ich so eine Deep Track. Und dann über Between the Distant Early Warning hat extrem eingeschlagen damals, ein bisschen abgehauen. Red Sector ist extrem berührend vom Text her. Das ist ja so eine Hommage eigentlich an Geddy, seine Eltern. Und das Schicksal in Auschwitz. Und dann Between the Wheels, da stimmt oft alles. Was sagt ihr?
Ja, ich denke, der Titel hat schon etwas, was auch hörbar wird in diesem Album. Mhm. Weil es ist ja nicht einfach die Pressure, sondern es ist Grace under Pressure. Und das ist so ein bisschen der doppelte ironische. Und es hat Sachen drauf, die mehr angemüht tönen für mich als auf anderen Rush-Platten. Mhm. Vielleicht interpretiere ich das auch, weil ich zu viel weiss im Sinn von, dass der Alex schon sehr gleich die extreme Synthi-Dominanz hat ihm nicht so entsprochen. Er hat gefunden, er muss sich ein bisschen durchquälen. Er hat auch in dieser Zeit nicht mehr Gibsons gespielt, sondern neuere Fender-Modell-Gitarre. Also der neue Typ Tele mit zwei Humbucker drauf. Ich finde, man merkt es auch in diesem Live-Video ein bisschen. Aber ich meine, hey, das Ergebnis, sie sind so gewöhnt gewesen, zusammen eine gute Platte zu machen, dass es auch wieder gelangt.
Also für mich ist es eher so, dass sich die Monate total gelohnt haben, weil es ist wirklich etwas Neues. Es ist eindeutig, Keyboards sind in Vormarsch und es wird immer schwieriger. Der Neil von immer wie mehr Simmons Drums einbauen. Und dann wird auch oft gesagt, schon vom Cover her, das hat ja so ein bisschen, das ist ein sehr kalter Krieg-Album und sagen viele auch, es ist ein richtiges Winteralbum.
Ich finde sie grossartig. Also für mich ist es immer noch auf sehr hohem Niveau. Ja, viel Synthes. Sehr 80er Jahre. Für mich ist es jetzt mehr so ein Gesamtkunstwerk, ja, weil für mich sticht irgendwie nicht so, ich habe nicht so Songs, die für mich dort rauskommen und finde, das ist der, ja, vielleicht Red Sector A noch am ehesten. Für mich ist das ein Gesamtwerk, wo irgendwie, es ist eine ganz stimmig und der Gesamtsound gefällt mir sehr gut, ja.
Ja, und auch ein interessantes Foto auf der Hinterseite.
Ich finde, das ist sehr schön, das Ei, weißt du, in der Innenhülle ist. Ja, mit den Klammern, ja. Das bringt euch den Titel auch sehr gut zum Ausdruck, oder?
Das Foto ist auch schon so irgendwie ein Aufbruch. Irgendwie ist so ein unglaublich anderes Image zu den 3-4 Jahren vorher, wo sie noch halbe Hippies sind, langhaarige. Und jetzt hier so plötzlich so gestylt. Ja. Und irgendwie geht die mit dem
Seitenscheitel.
Und die dünnen Krawatte.
Genau, die dünnen Krawatte. Ja. Neil mit seinem Rossschwänzli und
so. Es war halt New Wave-Zeit gewesen. Also.
Der Alex hat auch bei Duran mitmachen, wie er ausgesehen hat in dieser Zeit. Ja.
Und dann trotzdem irgendwie eine Platte, die irgendwie so einen Tiefgang irgendwie hat, oder?
Brutal.
Ja. Dann kommt natürlich wieder anderthalb Jahre später. Das ist wirklich einfach immer wieder unglaublich, jetzt aus der heutigen Perspektive.
Was die für eine Kadenz hatten, mit Platten rausgehen. Gut, ich weiss nur, wo wir angefangen haben, wir auch jedes Jahr ein Album müssen machen. Aber auch der Stress, den er dann immer gemacht hat.
Was wir vielleicht auch mal vor Augen führen, die sind hier 32. Also bei Grace Under Pressure 31 Jahre. Muss man vorstellen, der Katalog an Musik mit 31. Das ist ja jenseits.
Absolut wahnsinnig. Und dann schon der Weg, den sie zurückgelegt haben in 10 Jahren. Vom Erstling bis zu Grace und Fresh. Das ist fast nicht zu fassen. Das
sind verschiedene Planeten, weißt du, oder?
Aber dort wären wieder die Beatles der erste Vergleich. Da hast du auch 10 Jahre und praktisch jede Platte erfindet den Rockstil. Ich meine, und sie sind 30 gesehen, wo sie aufgehört haben. 20, wo sie angefangen haben. Gut, sie haben ja verschiedene Jahrgänge. Aber es ist vergleichbar. Und ich glaube auch, dass in der DNA von Rush ziemlich viele Beatles drin ist.
Ja, also fast nicht zu vermeiden.
Ja. Nicht zu vermeiden.
Ja.
Vor allem für die Generation. Oder?
Also Between the Wheels, eins von meinen Top 3, Alex Soli. Dann ist das eigentlich die erste Platte gewesen, die ich gekauft habe, wo sie rausgekommen ist. Power Windows im Oktober 85 im City Disc in der Steine. Hat so Hörstationen gehabt. Und dann, ups, ein neuer Rush. Mit dem auch sehr futuristischen Cover, mit dem Jüngling, dem New Wave-Jüngling, der da mit dem Fernsehen in dem klaustrophobischen Zimmer sitzt.
Auch symbolisch der Fernsehen, nicht auch als Power Window. Nicht?
Es sieht aus wie der kleine Bruder von Alex, die
ja,
Figur.
Ja,
also habe ich immer gefunden. Ja,
ich habe sogar zuerst gemeint, sieht Alex ich selber, als ich das erste Mal gesehen habe.
Und ich kann mich schon erinnern, dass ich so ein bisschen habe ich so leer schauen, auch auf der Rückseite, irgendwie die drei Porträts von diesen Jungs mit diesen ganzen Schälfrisuren und irgendwie so. Für mich nicht total einfach, weil ich meine 85 Maiden, Priest und all dem und so und dann irgendwie so. Wissen ihr wirklich, was er macht? Und dann natürlich 3-4 Schippen mehr Keyboards nochmal. Mhm. Und der Alex, der vermutlich immer wie mehr irgendwie der Notausgang von der Musik.
Da ich das Album erst später ja verlosen habe, dann ist mir das gar nicht so unangenehm aufgefallen, weil ich mir das schon gewohnt war. Yeah. Oder ich habe ja erst mit dem Album, mit dem Nachfolger, dann meine ersten Berührungspunkte.
Du bist quasi rückwirkend zu Power Windows gekommen?
Ja, rückwirkend. Und dann ist für mich, ja, Hold Your Fire ist schon sehr besündigmässig gewesen. Und dann ist das für mich schon fast härter oder mehr Gitarre drin gefühlt gehabt.
Wie rankst du es im Ganzen?
Ich habe es lieben gelernt. Am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, aber eben Big Money, absolut geiler Text. Oder? Mystic Rhythms finde ich einen ganz geilen Song. Was auch zu den Rhythmen von diesem Song. Marathon finde ich auch einen geilen Song.
Marathon ist einer von meinen Lieblingen.
Und Manhattan Project sowieso ein sehr geiler Text. Für mich ein fantastisches Album.
Und sicher kein Abstieg zu Grace Under Pressure?
Nein, eher eine leichte Steigerung sogar, finde ich ja.
Ich habe auch Signals rasch nicht mehr in Realtime verfolgt. Und Power Windows gehört zu diesen Platten, die ich dann eben alle gekauft habe, nachdem ich Beyond the Lighted Stage gesehen habe. Yeah. Und so als Päckchen ist es schon eine enorme Wuchtbrumme, das Album. Es ist eigentlich wuchtiger als Grace Under Pressure in seiner Gesamterscheinung. Es ist extrem upfront, es ist extrem, es hat eine eigene Art Aggression drin. Mhm. Wo pumpend ist und, ja, und eben von diesen Synthes strotzt, oder?
Es ist irgendwie so extrem viel Energie in diesem Album.
Voll. Also, das Name ist Programm Power Windows. Ne? Also Power.
So wahnsinnig dicht, auch soundtechnisch natürlich so. Irgendwie, wo hat es da noch Platz für irgendetwas?
Also, ich habe ein bisschen Mühe mit dem ganzen Album durchzuhören, weil ich finde es ein bisschen ermüdend mit der Zeit. Obwohl einer von meinen Lieblingssongs drauf ist, der Marathon. Aber so als Gesamtes, es ist mir irgendwie doch ein bisschen zu viel Synthes halt. Obwohl, ich bin gar kein Keyboard-Gegner. Aber irgendwie hat es ein bisschen etwas Ermüdendes für mich. Ein bisschen zu viel Power vielleicht.
Klar, oder? Wenn es so wenig Luft hat, dass das einfach auch auf die Höraufmerksamkeit irgendwie eine Auswirkung hat.
Ja, es ist sicher eine überproduzierte Platte. Also ich habe ja wieder einen anderen Produzent, der ist nicht sehr 80er geprägt. Also,
Peter Collins.
Ja, auch der Schlagzeug-Sound. Nichtsdestotrotz ist es eine super Platte. Ja. Eine von diesen Raschplatten, wo mir jeder Song gefällt. Also ich kann sie problemlos jetzt durchhören, mir gefällt alles. Ich finde, Texte sind vielleicht die zugänglichsten auf eine Art auf dieser Platte. Ja. Sehr konkrete Texte, also sehr konkrete Themen, direkt formuliert, nicht irgendwie verwinkelt, verschlüsselt, sondern direkt raus. Und ich finde, das steht ihnen eigentlich auch noch gut. Und wenn man jetzt Territories liest, den Text, und dann die Anschuldigungen da, die ein paar Jahre vorher gefallen sind, weil Iron Rand und so, ich meine, ja, also offensichtlicher kann mit Neil Peart das ja nicht formulieren, wo er politisch quasi steht, ja. Und mir gefällt die Platte, mit der ganzen 80er-Sounds, mit dieser Überproduziertheit, ich finde sie gelungen, ja. Es gibt ja die Demos online, die einzigen Rush-Demos, die scheinbar existieren, wo man zumindest kann hören, oder? Und dort hat man ja quasi die Variante ohne der ganze Kleister oben drauf. Und das Spannende für mich ist, dass beide Versionen funktionieren für mich. Also das spricht eigentlich nur für die Songs, ja. Und wieder ein guter Closer für mich.
Fantastisch.
Ja, also ich liebe die Platte.
Mystic Rhythms.
Ja, ich liebe die Platte. Eben. Für mich ist es auch eine Steigerung gegenüber Grace Under Pressure, weil es für mich ein schwacher Song ist. Und es ist auch schön knackig, irgendwie von der Länge her, finde ich. Ja.
Ich bin nie so Fan von Mystic Rhythms, bis heute nicht. Aber ich habe immer den Anfang von der zweiten Seite mit Territories und Middletown Dreams, habe ich ein super Duo gefunden. Mhm. Die zwei. Mhm. Marathon, eher später an verschätzen. Big Money ist mir ein bisschen zu plakativ, aber andererseits, ich glaube, der Opener war in Frankfurt, oder? Mm. Auf der Tour. Dort ist es extrem gut eingefahren.
Yeah.
Ja. Bei Emotion Detector kommt irgendwie so ein gewisses Neil-Element textlich, was mir einfach so ein bisschen religionslehrermässig, einfach so die Aussagen, sind wir nicht so und so, wenn man es doch anschaut, sind wir doch oft so und so und eigentlich sind wir doch oft auch so und so. Ich möchte mir vom Neil nicht die Menschheit erklären, irgendwie. Ein bisschen fängt es bei mir sich an versträuben. Und das sind manchmal dann auch ein bisschen banale Aussagen und das leicht protestantische, ein bisschen prüde Element, was es hat, also zum Beispiel Chuck Klosterman ist ein cooler Schriftsteller, der Bücher über Rock geschrieben hat, der immer gefunden hat, dass Rush für ihn so ein bisschen etwas von einer christlichen Band das ist dort einfach vielleicht so ein bisschen drin, dass es so etwas Vermittelndes hat. Ich erkläre euch jetzt etwas über die Menschheit.
Schau, es ist immer so, dass Rockmusik mit ihren Texten in die Gefahren läuft. Vor allem, wenn jemand mal souverän texten kann, dass er den Willen von der Welt erklären will. Das mit christlich finde ich total abwägig. Weil ein späteres Stück heisst Faithless. Und das ist wahrscheinlich das definitive Statement von Neil Peart über diesen Punkt. Sie sind absolut nicht im Verdacht, eine christliche Band zu sein. In keinster Beziehung. Und es ist auch keine Du-Guderei oder so. Es für mich tönt es nicht wie ein Rallye-Lehrer, sondern es ist ein bisschen eine Gymnasiastendiskussion. Aber okay. Wieder, wir haben einen Farmboy von einem, wo Fahrzeuge hergestellt werden, von einer Farm, die einfach liest und der erprobt sich in alle möglichen intellektuellen Richtungen, während er wächst. Und ein Teil von so einem Wachstumprozess sind auch bei den grössten Poeten zum Teil halt Gedichte, wo man sagen, ja gut. Nicht mein Ding.
Das ist ein bisschen Gefahr beim Neil seinen Tag.
Nicht immer.
Ja.
Er hat auch sehr situationistische Texte, wo wir nicht fragen und keine Erklärung brauchen und sagen, da bin ich einfach. Die allermeisten sind so. Aber weisst du auch, die ganzen Entre nous-Geschichten und so, Just Between Us, das ist ja auch eigentlich schon ein bisschen so, wenn man
geht schon ein bisschen in die Richtung, das stimmt.
Das ist einfach ein Teil von ihm, oder? Vielleicht hat er gerade Rousseau gelesen dort oder so, bis Emil vielleicht. Oder der Gesellschaftsvertrag.
Es kommt auch wirklich auf die Situation drauf an, was einem gerade verwünscht, wenn man es hört. Und ich finde, das Element wird sich dann in den 90er und 0er Jahren schon recht noch verstärken. Aber da kommen wir vielleicht später drauf. Tja, und dann haben wir auch die im Boot ab 87, gell? Hold Your Fire ist dann das Album gewesen, ja. Wo die mit ins Boot genommen hat, wie du schon gesagt hast.
Special Place in My Heart, nicht weil es mein erstes war, klar.
Genau, mit dem unglaublich prägnanten rote Cover mit den drei Billy-Kugeln.
Ja, ein T-Shirt. Zwar schwarz gesehen, aber die roten Kugeln.
Ja.
Genau. Und dann bin ich sogar auftreten an unserem TV-Auftritt.
Ah, genau!
Ja, ich kann mich erinnern.
Das gibt es auf YouTube.
Genau. Dann habe ich das Hold Your Fire Shirt angehört.
Du musst gerade mal farbbekennt sozusagen.
Ja.
Und als Album?
Ja, natürlich schon. Vielleicht ist es, kann man sagen, das poppigste Album von. Und dass ich gerade mit dem eingestiegen bin, hat es eigentlich von der Musik nur noch härter werden. Also eigentlich ein guter Einstieg. Geniale Songstruktur in im Prinzip einfache Songs einbaut. Was ich erst nachher erkannt habe, am Anfang habe ich gedacht, was ist das für Scheiß Pop? Und dann habe ich erst erkannt, wie genial das gespielt ist. Fantastisches Album, ich weiß nicht. Ja.
Kann ich Tiefpunkt?
Für mich nicht, weil es ist so, ja, First Love halt.
Stell nochmal die Frage drum. Kein Das ist nämlich eine Bewandtnis mit dieser Frage.
Das ist mir schon klar, was du raus willst.
Sag's.
Ja, Taisan meinst du natürlich. Ja, sicher nicht das Highlight von der Rush-Diskografie. Ich finde es aber nicht der schlimmste Song, wie noch oft dargestellt wird von Rush. Aber wenn ich zu Hold Your Fire meinen Senf dazu kann geben. Es ist ein Abkehr ein bisschen von Power Windows. Es ist nicht ganz so überproduziert. Es ist ein bisschen luftiger, ein bisschen lockerer auf eine Art. Für mich von hier ein bisschen etwas an bei Rush, was sich leider ein bisschen fortsetzt. Die Platten werden gegen hinten raus für mich immer schwächer als der Anfang. High Water ist wie so eine B-Version, ja, C-Version von Mystic Rhythms für mich, ja. Die Songidee ist ähnlich, oder? Aber es ist ja viel schlechter, ja. Das Foto ein bisschen für mich leider an, dass die Platten hinten raus ein bisschen abbauen. Aber was rausgekommen ist, habe ich es geliebt, ich habe es viel gelost. Und als ich es jetzt wieder gelost habe, so schlecht ist es dann doch nicht gewesen, ja.
Ich auch beim Wiederlosen bin ich echt positiv überrascht. Ja, ja. Das war so eine Platte, die eigentlich so leicht davon abhängen innerlich, obwohl man dort wahnsinnig euphorisch gewesen, dass wir endlich Rush mal live werden sehen. Und dann pilgert sind nach Stuttgart. Die ganze Show war schon relativ steril gewesen. Also so im Vergleich zu was man dann in 1988 für andere Bands hat können sehen, was die an Live-Energie auf die Bühne gebracht haben. Und Rush sind ja dort selber so gefangen gewesen in ihren ganzen elektronischen Abläufen, die haben müssen stimmen und so.
Show of Hands.
Da haben sie ja selber gelitten. Und das ist tatsächlich auch der Moment gewesen, wo der Alex am nächsten gewesen ist, auszusteigen, weil er einfach nicht mehr zu Schlag gekommen ist mit dieser Keyboardwand und überhaupt nicht mehr gewusst hat, wo er dort seine Gitarre soll platzieren soll. Was ich immer total mögen, ist Turn the Page gesehen, da habe ich super gefunden. Taishan, muss man einfach sagen, ist der Song, den sich Rush selber lustig gemacht haben darüber und synonym gesehen ist für einen gescheiterten Song für sie selber. Also einfach das Stichwort, wenn sie Taishan gesagt haben, um einen Song irgendwie verwerfen. Da habe ich gesagt, es ist irgendwie auch halt, I stood on the mountain and China sang to me. Und da habe ich schon ein bisschen cringe, auch jetzt beim nochmal los.
Das ist cringe. Das ist sehr cringe. Ja, Hold Your Fire, es ist melodisch sehr stark. Es sind viele versucht, dann grosse Melodien zu machen. Es ist eben gerade ja eigentlich eben immer die Reibung ohne ordinäre Auflösung, die Rush normalerweise für mich so interessant machen. Und für mich wird einfach, muss ich ehrlich sagen, die Formel, die auf Power Windows kreiert worden ist, wird für mich zu Tod geschleppt auf Hold Your Fire. Das ist für mich nicht mehr, es hat nicht den Drive, es weiss nicht richtig, wo es hin will. Und ich spüre fast das Unbehagen dort in dieser Band. Das heisst aber nicht, dass es schlecht ist, aber es ist, schau, es ist wie Let It Be von den Beatles, wo man auch, wo eine super Platte ist, aber man spürt ein Unbehagen in der Musik förmlich und da geht's mir so.
Also ich habe immer das Gefühl gehabt, im Nachhinein, das ist der nächste Punkt gewesen, wo sich Rush aufgelöst haben.
Der erste.
Genau, der erste. Ja. Aber wenn man es so liest und so drüber, dann äußern sie sich selber über Hold Your Fire erstaunlich wertschätzend. Also sie sehen das Album offensichtlich gar nicht so als einen Ausreißer nach unten.
Ich eigentlich auch nicht. Ich mag das Album. Ich finde es ein sympathisches Album. Es hat wenig Macho-Allüre drauf. Ja, es ist positiv und hat auch ein paar Songs, die ich sehr toll finde. Also gerade die ersten zwei. Force 10 und Time Stand Still. Mission finde ich auch sehr schön. Auch Turn the Page. Hat aber auch ein paar Filler.
Zum Beispiel Taishan.
Taishan! Wobei, das fällt ja wieder auf. Ich meine, mit Filler eher so unscheinbare Songs, die ich dann wieder vergesse.
Für mich ist es einfach ein leichtes Echo, das Album von dem Moment, wo der Peter Cetera Chicago endgültig übernimmt. Irgendwie, ich habe gerne Chicago, aber es hat etwas von mir von dem Moment, wo gewisse andere Sachen, die wirklich stark und powervoll sind, zugunsten von der grossen Melodie aufgegeben werden. Und die grosse Melodie ist immer eine Suche in der Musik. Und das ist dann massiv Geschmackssache, ob sie mir gefällt oder nicht, oder dir gefällt oder nicht. Das haben die grossen Melodien so an sich.
Also es ist eindeutig, sie haben sich für das entschieden und sind konsequent den Keyboardweg weitergegangen und poppiger und songorientiert und so weiter. Und es hat natürlich wie immer bei ihnen ein super hohes Niveau. Aber ob man den Weg dann unbedingt noch möchte mitgehen, die Frage hat sich dann zum Teil sicher bei vielen anvorstellen. Und dann habe ich ganz ehrlich gesagt fast schon ein bisschen mir gerechnet, dass es könnte der Moment sein, wo sich Rush auflösen. Ich meine, es war ja auch nicht die erste Band gewesen, die sich nach irgendwie 13 Jahren würde auflösen. Und dann kann ich mich erinnern, dass ich, nachdem er länger nichts mehr gehört hat, ein Interview gelesen habe mit Alex, der sagt, ja, so, sie sind im Studio und sie haben viel über das geredet, dass er auch unglücklich gewesen war mit seiner Gitarre. Und quasi angekündigt hat, das nächste Album werde deutlich gitarrenlastiger sein. Und das ist dann auch rausgekommen. Und zwar Presto mit dem auch sehr speziellen Cover mit diesen Hasen.
Ja, der Hase ist aus dem Hut gegumpt. Und mit dem Hase, der wahnsinnige erste Track von dieser Platte. Ich meine, das ist ein Gitarre-Track, das ist ein voll Hendrix-mässig, aber absolut verschachtelt, bösartig mit kleinen Päuseln drin. Ich meine, das ist as best as it can get für mich. Das Stück ist der Hammer.
Also Glorious Return für dich,
für Rush. Mich absolut, absolut. Das ganze Album hat das für mich. Das ist wirklich eine absolut geile Scheibe für mich. Es hat einen zusammengedruckten, leicht klaustrophobischen Sound. Der passt für mich bestens. Und es hat so eine Working Man's Attitude. Sehr viele Gitarren sind auf dem Hals gespielt und nicht auf dem Steg. Man hört den typischen Steg-Pickup-Sound, den Working Man-Guitar-Sound. Und ja, yeah, ich finde das eine fantastische Platte, Presto.
Ist da nicht da der Rupert Hein?
Ah ja, das hat gewechselt. Ja. Es hat gewechselt, ja, jetzt mag ich mich erinnern. Im Film sagen sie das. Sie haben einen neuen Producer. Ja. Und dann siehst du sie gerade den Opener spielen. Und das ist einfach geisteskrank.
Show, don't tell.
Ja, natürlich. Okay. Meint der Alex sagt halt irgendwie, jetzt gibt's wieder Gitarren, schon mit dem Einstieg. Einfach. Ja. Jetzt das immer wieder. Jetzt, ja. Wir sind zurück als Rockband.
Und es ist funky als hell, oder? Ja. Dann, ja. Anfangs.
Ah, ich liebe das
irre, Lied, oder?
Ja. Ja. Absolut. Komplett.
Ja.
Ja, genau. Philipp.
Sehr gerne.
Nein, fängt sehr stark an, da kann ich mich anschliessen. Ja. Starken Open Show Don't Tell the Pass finde ich einen sehr schönen Song. Und dann fängt es leider textlich ein bisschen kurios zum Teil für mich. Songs fällt für mich so ein bisschen die Qualität von der vorigen Platte, nein, ja. Und mit Superkontakt haben sie für mich völlig, das sind furchtbare Songs, ja. Das habe ich nie mögen. Ja, nein, da habe ich, was ich da auch live gespielt habe, ich denke, das war jetzt der Moment, um aufs WC zu gehen. Das war jetzt mein Moment, ja, um mal austreten, kurz, ja.
Also, ja, mir kam am Anfang mit Presto, ehrlich gesagt.
Ja, also, mir gefällt, ich finde die Platte, es ist nicht so homogen, aber sie schließt dann sehr stark, widerspricht mit, was ich vorher gesagt habe. Available Light ist, aber mir lebt ja vom Widerspruch als Mensch. Available Light finde ich einen sehr gelungenen Song, sehr schönen Song, ja. Ich glaube, wenn man aus dieser Platte würde so einen 6-Track oder 5-Track-EP machen, wäre ich völlig begeistert. Als 10- oder 11-Songplatte hat es ein paar Hänger drin für mich leider.
Super Conductor finde ich super. Ja, hat halt gute Hooks und ich bin halt ein bisschen Popper. Und ich mag es, weil ich habe es einfach gern, wenn es Hooks hat.
Das ist auch okay natürlich.
Absolut
okay.
Aber ein Hook in 7 Viertel, hä?
Ja.
Ja. Super Conductor.
Genau.
Gesamthaft. Ja, Presto doch, finde ich okay. Show Don't Tell finde ich auch grandios. Mm. Ja, es hat ein paar Highlights eigentlich, Available Light und The Pass und doch, Approved.
Also ich kann mich erinnern, dass ich mich extrem gefreut habe, dass ein neues Rush
ja, das
ist. Ich habe es irgendwie wieder geil gefunden, auch wieder im Cover wieder irgendwie etwas Neues, so wie jedes Mal ein neues Weihnachtsgeschenk und ein U-Sime-Cover. Haben sich bei mir einfach Show Don't Tell und Superconductor auch, sind einfach die einsamen Spitzenreiter von diesem Album. Und dann dazwischen jetzt von mir viel Gedümpel. Aber muss man vielleicht auch ein bisschen im Zusammenhang von der Zeit gesehen, oder? Ich meine 89, wo einfach wirklich alles ausgebrochen ist mit Grunge und mit neuen Bands und alles hat geklopft und gemacht und das und es war so eine Energie gewesen. Und dann ist es natürlich eine Art wie schon Rush, schon wie irgendwie so in ein altes Familienalbum ein eigenes Schauen gewesen, alte Familienfotos schon fast. Und hat in dem Sinn im Moment einfach keine grosse Relevanz mehr für mich gehabt. Aber ich habe einfach immer, die beiden Songs sind je am Anfang gewesen von der Plattenseite und für mich mich einfach, um einfach geschwind Show Don't Tell hören, drüllen, Superconductor hören und okay, that's it. Für mich, für Presto. Und ich weiss, dass das irgendwie, also zum Beispiel der Pass hat einen unglaublichen Stellenwert, sowohl beim Publikum als auch bei der Band selber. Yeah. Rush sagt, es ist einer der besten Songs, die sie je geschrieben hat und so. Es macht einfach nichts für mich. Es ist für mich so, dass irgendwie weder Fisch noch Vogel da sind, wo Rush für mich dann immer wieder werden haben, wo mich einfach nicht mehr catcht, wo ich nicht mehr ein Rush-Fanboy bin. Aber gleichzeitig immer denke, ich mag die so gut und ich verzeihe ihnen alles und sie sollen doch, Hauptsache sie haben Freude. So quasi.
Ich habe, wie gesagt, ab Signals wirklich das Privileg, dass ich aus Begeisterung für diesen Film alle die Alben gekauft habe. Ich habe das nicht in der Zeit erlebt. Ich habe das dort nicht gelöst, im 89. Darum habe ich einen völlig anderen Blick drauf.
Völlig. Und ich finde es auch total cool, dass du so quasi retrospektiv irgendwie kannst nehmen und wahrscheinlich auch völlig einen anderen Zugang hast.
Völlig.
Vielleicht auch neutraler, einfach die Qualität dann kannst spüren. Irgendwie im November 89 hat man wie irgendwie anders zu tun gehabt, als Presto ins Herz schließen.
Absolut.
Ja. Auf jeden Fall, Rush bleiben die Arbeitstiere, was sie sind. Zwei Jahre später, nächstes Album, 91, irgendwie noch krasser im Herz von Grunge. Also dann ist Nevermind rausgekommen von Nirvana. Oder? Mhm. Und ich meine, dort ist ja praktisch wöchentlich irgendein geiles Album rausgekommen und irgendeine Band, von der man noch nie gehört hat. Und wo einfach Superstars, Superhelden und irgendwie das gibt's ja gar nicht.
Alice in Chains.
Ja, Helmet, Smashing Pumpkins. Was ist 1991 alles Geiles rausgekommen? Das kann man ja fast nicht sagen. Und dann kommt halt Row the Bones und irgendwie als Rush-Head geht es nicht, dass man eine Platte von Rush ignoriert.
Nein, und vor allem nicht Row the Bones.
Ich habe trotzdem in den nächsten Plattenladen gerannt und haben Row the Bones gekauft. Ja. Und dann war ja wirklich auch die Tournee gewesen. Wir sind nach Frankfurt pilgert und das war wirklich ein unerwartet, unglaublich geiles Konzert gewesen. Rush sind in super Form gewesen. Primus ist, abgesehen davon, dass niemand sie mögen hat im Publikum, eigentlich geil. Ein idealer Support.
Super.
Komplett idealer Support gewesen.
Ich bin froh, dass sie in Stuttgart gesehen haben und dort sind sie nicht ausgepfiffen worden. Also haben sie können Primus geniessen.
Roll the Bones, Christian, retrospektiv.
Nein, da eben nicht. Bei Roll the Bones ist es ganz anders. Ich hatte einen guten Job gehabt bei Tau und Go Film und CDs kaufen. Meistens beim Alex Ewald im Goldhaus. Der hat früher eine Soundbox-Musikladen gehabt und der hat uns als Kinder noch halber, hat er uns nach Zürich gefahren, um Madness zu schauen. Die Cramps in ihrer ersten Besetzung ist er uns angefahren. Dort ist mir dann die CD begegnet, Roll the Bones. Und ich habe gedacht, das kaufe ich jetzt mal. Mal schauen, was die jetzt machen. Und ja, yeah, ich habe es gerne gelöst, spät Nacht mit den Kopfhörern. Es ist so ein bisschen trippy. Und ich weiss, dass der Rap-Versuch wird total verurteilt von einem Haufen Leuten. Ich sage, es wäre cringe und peinlich. Ich finde es eigentlich
Ich habe vor allem das Video lustig gefunden, mit wo der Schädel dann von da verrappt.
Absolut.
Voll cool gesehen.
Super. Yeah. Eben, ich finde das nicht. Ich finde, es ist gut mietig und sympathisch irgendwie. Und Zappa hat ja schon 1974 gerappt. Lang bevor man das Wort für das verwendet hat.
Ja, ja. Nur, dass dort natürlich Hip-Hop total en vogue war.
Ja, dort war es eben en vogue. Yeah. Und darum der Cringe-Faktor, dass man gefunden hat, oh, die machen jetzt das nach oder so. Als hätten sie das ernsthaft wollen, als hätten sie gedacht, ohne Commercial-Track würde ihnen das nützen, jetzt zu rappen. Und ich meine, das ist in sich schon eine absurde Idee. Im Übrigen ist natürlich Roll the Bone einfach ein gutes Stück, auch inhaltlich ein fantastisches Stück, weil es geht um das ewige Thema von der Sterblichkeit und dem Sinn hinter allem. Wo sie ja auch wissen, dass er 42 ist.
Roll the Bones, ist das so ein Album, wo du die hast müssen?
Habe ich mir so schön hören. Nein, es ist nicht so schlimm. Aber es ist ja bezeichnend, dass ich jetzt im Handy muss nachschauen muss, was ist dort schon wieder drauf.
Das wäre bei Permanent Waves nicht passiert.
Nein. Ja. Es hat ein paar Highlights wieder. Ich finde auf jedem Rush-Album Songs, die mir sehr gefallen. Ich finde die ersten zwei wieder sehr toll. Oft finde ich ja die ersten zwei toll aus dieser Zeit. Dreamline, Bravado.
Dreamline ist ein super Song.
Ja, Roll the Bones selber auch. Ich habe auch gefunden, oder Rap-Teil habe ich eigentlich lustig gefunden. Ich habe auch das Video noch in Erinnerung. MTV-Zeit. Headbangers Ball. Genau. Das ist das einmal gelaufen.
Schließe mich ein bisschen an, was du gerade gesagt hast, Remy. Eben die ersten zwei Songs. Oh, nein, der Anfang sehr stark. Dreamline Super Bravado, da finde ich einen sehr schönen Song. Roll the Bones. Ich finde den auch gelungen mit dem Rap-Teil. Mir hat auch nie gross gestört. Ob es jetzt wahnsinnig gut ist, ist kann man diskutieren natürlich, aber ich finde es eigentlich noch gelungen. Ich finde es, ich weiß nicht, Mut zum Experiment soll man ein bisschen belohnen, finde ich. Es ist ein bisschen das, was ich schon andeutet habe, hinten raus wird es wieder ein bisschen dünn für mich. Ja. Ghost of a Chance ist noch irgendwie noch schön, aber dann es bleibt nicht so viel hängen. You Bet Your Life ist so etwas, wo leider dann sich fortsetzt bei späteren Platten, wo für mich, jetzt böse, wenn ich das sage, aber es ist für mich belanglos. Es geht einfach an mir vorbei. Ja. Das ist einfach eine Platte, die einfach so eine sehr schwere Zeit rausgekommen ist, wie schon erwähnt. Oder 91 ist so viel Energie rum gewesen. Wir haben quasi eine Wiederholung gehabt, was mit dem Punk passiert ist. Ende 70er haben wir hier nochmal. Da ist eigentlich im Hair Metal vor allem zu Ende gegangen. Oder endlich. Orange hat auch wieder seinen Platz müssen ein bisschen suchen. Und für das machen sie es eigentlich noch gut. Also eben, dass sie ihren Platz wieder suchen müssen. Und eben in dem Alter mit so viel Platten, mit so viel Geschichte, da ist man natürlich schnell mal so quasi irgendwo hinten im Fotoalbum. Ja.
Aber man muss auch sagen, dass natürlich die ganzen Grunge-Bands plötzlich sich eine nach der anderen geoutet hat, dass sie mit Orange aufgewachsen sind und Orange ihre Helden sind. Und plötzlich, das hat natürlich Rush auf einem Weg auch wieder jünger gemacht. Und das ist, 91 war so ein Moment gewesen. Und Primus sind wegen dem auch so eine ideale Supportband gewesen. Weil die haben ja sogar auf Frizzle Fry irgendwie YYZ covered und
ja,
so.
Und genau,
so
ja, das Drafa.
Les Claypool ist eh völlig ein Gedili jünger gewesen und so weiter. Also, dass eine Art der Verjüngung hat dort stattgefunden, zusammen mit dem verschlankten Sound, mehr Gitarre. Und man hat eigentlich schon das Gefühl gehabt, ah, okay, irgendeine Art von neuer Relevanz. Also so quasi die Väter, die das Ganze irgendwie von oben runter mit begleiten und trotzdem irgendwie noch jung genug sind, um auch noch Statements abzugeben, die relevant sind. Wegen dem hat Roll the Bones eigentlich eher einen positiven Vibe gehabt, für mich. Auch für mich die ersten zwei, drei Songs, was sehr, und dann flacht es ab. Und dann als absoluter Deep Track Ghost of a Chance, wo yeah, ein super wahnsinnig rührenden Text hat, wo der Neil eigentlich über Liebe redet, wo irgendwie mehr kann man es gar nicht unterschreiben. Irgendwie so. Ja, und dann ja, dauert es zwei Jahre. Ein holländischer Journalist, der sagt, ja, ja, sie gehen neue Rush aus und so. Ja, und wie ist sie? Und so.
I think it's fantastic.
Und das war Counterparts gesehen.
Super.
Und die ist im Oktober 93 rausgekommen.
Für mich basiert später, was dann im Philipp nicht mehr so gefällt, nochmal ein grosses Feedback und eine grosse Revolution bei Rush. Und die findet nicht auf dieser Platte statt. Okay. Von dem her ist es für mich nicht so ein wichtiges Album. Also es klappt bei mir nicht viel dran.
Für mich schon, weil sie sehr gitarrenlastig ist und ich finde sie sehr hart. Eine von der härtesten Rush-Alben für mich. Und fantastische Songs drauf. Echt. Also für mich ist das jetzt in dieser Phase für mich das stärkste Album. Zum stärksten, zum schwächsten, zum nächsten. Das von Echo hat bei mir nie gefunkt. Bis jetzt, wenn ich sie wieder gelost habe, komischerweise, das ist jetzt das bei mir.
Da kann ich dann ziemlich viel drüber sagen.
Ich finde es ein Hammer-Artwork. Ich liebe den ersten Song. Animate ist komplett Hühnerhaut für mich. Eben. Auch der Sound, der Bass-Sound ist brutal geil.
Und für mich noch Nobody's Hero. Es ist einfach ein fantastischer Song.
Ich finde sie ziemlich emotional. Alien Shore habe ich zum Beispiel auch entdeckt wieder.
Bei mir ist das jetzt tatsächlich die erste Platte, die ich in Echtzeit gekauft habe dort. Auch auf Vinyl, also immer noch.
Eine Wertanlage.
Ja. Nicht vor das Haus stellen.
Nein. Ja, ich war allerdings damals nicht so beeindruckt gewesen, weil ich wollte Prog Rush hören, ich wollte 2112 Hymne und riesen EP haben. Ich war auch nie so ein Gruncher gewesen. Ich war dort voll in der Prog-Zeit gewesen. Es ist erst jetzt so im Nachhinein, also eigentlich ein Grower bei mir.
Aufgrund von was?
Auch wieder die ersten zwei, Animate und Stick It Out.
Ja, ich schließe mich wieder an. Die ersten drei finde ich super. Animate, Stick It Out, Cut to the Chase auch. Sehr gute Songs für mich, sehr gitarrenlastig, steht ihnen sehr, sehr gut. Und dann wird es für mich ein bisschen zu harmlos leider irgendwie. Nobody's Hero, schöner Song, ja, kann ich mich anschließen. Aber irgendwie wird es mir einfach, eben, wie gesagt, ein bisschen harmlos, ein bisschen zu wenig Ecken und Kanten für mich. Double Agent, auch, wie heisst das? Weiß ich nicht, ja. Vor allem überhaupt nicht, ja. Das ist so super Kontakt-Level für mich.
Moment.
Nein, aber jetzt.
Grund für uns, Tag und Führer zu
holen. Jetzt sieht man ein bisschen, was da nicht so liegt. Wenn du es einfach gleich schlägst, dann spüre ich dich gerade, was da nicht passt.
Ja, und das schließt mit Everyday Glory, wo für mich auch wieder so belangloses Rastzeug ist. Also, es ist immer, eben, es hört so böse an, als ich es meine, natürlich. Ja.
Aber die Momente fühlen sich eben schon für mich auch an von häufen.
Ja, so das ist viel mehr. Ja. Ja,
so. Für mich ist das erst spät.
Also, so Songs, wo man einfach sagt, völlig unnötig, dass
die veröffentlicht werden. Ja, Speed of Love ist auch so. Ja,
ja. Ja gut, das
ist. Und man dann einfach plötzlich so das Gefühl hat, irgendwie so, es wird ein bisschen dutzend wahr. So vom Stapel
zu lassen. Ja, mir denkt, das sind ich weiß nicht, mit uns, das müsste man weiter ausarbeiten, die Songs. Irgendwie habe ich das Gefühl, sind ein bisschen faul geworden. Aber ab und zu habe ich das Gefühl, die Arrangements könnte man noch ein bisschen, irgendetwas noch Spannendes reinbringen.
Ja. Also, Speed of Love ist mir jetzt generisch.
Ja, das ist so. Es ist so ein bisschen harmlos. Und ich kann immer gerne, wenn etwas nicht harmlos ist in der Musik. Das merke ich immer wieder bei mir. Es muss immer irgendwo eine Ecke drin haben, etwas, was nicht ganz aufgeht. Oder?
Ja. Aber vielleicht drückt sich es auch so ein bisschen aus, dass der Neil fährt dann irgendwie auf eine relativ unglückliche Art, muss man sagen, von Big Band Jazz zu spielen. Ich bin in dieser Zeit an einer Dramaschule in New York und irgendwie haben die ganzen Jazzlehrer haben dann immer wollen so ein Synonym finden, für wie man nicht sollte probieren, Swing zu spielen. Oder wie quasi viereckiger Swing am Scheitern ist und dann haben sie gesagt, Neil Peart Swing. sehr gemein, weil ich meine, natürlich ist der Neil für mich absoluter Held gewesen, aber ich habe trotzdem gewusst, was sie meinen. Und wenn man die Videos schaut, wie er sich da abrackert mit der Buddy Rich Big Band und wahnsinnig stief verkrampft ist, so im Vergleich natürlich zu den Rolls-Royce Jazz, wo dann vor ihm und nach ihm auftreten mit dieser Band, so Marvin Smithy Smith oder so Leute, die einfach so sagenhaft elastisch sind. Und er sich wirklich nicht gefallen macht, sich dem auszusetzen. Und er hat es aber auch gemerkt, dass er da Defizit hat, ist dann aber ehrgeizig genug gewesen, zu sagen, ich will das nochmal können machen, ich will nochmal eine zweite Chance kriegen. Und hat dann beschlossen, dass er das Ganze produziert. Und so ist ein Album entstanden, das Burning for Buddy heisst, als Tribute zum Buddy Rich, wo noch diverseste Schlagzeuger, die zu dieser Zeit gerade Crème de la Crème sind, inklusive ein paar von seinen alten Heroes, zum Beispiel Bill Bruford, der jetzt nicht gerade Parade-Big-Band-Drummer ist, aber natürlich logischerweise Jazz-Vergangenheit hatte. Und das ist eigentlich ein cooles Projekt geworden. Es ist dann auf Video rausgekommen, die ganzen Studio-Sessions. Aber es ist so ein komischer Moment, wo man Einblick kriegt in eine grosse Unsicherheit. Er möchte sich weiterentwickeln, aber das ist irgendwie nicht so einfach, der Gap zwischen Prog-Rock-King zu Big-Band-Drummer. Und er ist dann zu einem Lehrer gegangen, was ein Star-Lehrer war.
Freddy Gruber. Mehr ein Coach als ein Lehrer. Und ich habe eine völlig andere Sicht auf das, Fran. Du bist ein Drummer, du bist an New York Drumschule, respektiere ich alles. Ich habe 1500 Jazz-Kritiken geschrieben in meinem Leben. Ich habe im Blue Note geschafft, an der Eingasse.
Lass uns mir noch ganz schnell fertig erzählen, nur ganz geschwind, weil der Freddy Gruber ist dann auch auftreten mit dem Steve Smith zusammen und der Steve Smith ist ja Journey-Drummer gewesen. Der Steve Smith und der Neil sind gute Freunde gewesen und der Steve hat am Neil der Freddy Gruber empfohlen. Und der Neil hat dann in der Folge seine Schlägelhaltung geändert auf Traditional Grip und hat die nächste Platte dann mit Traditional Grip eingespielt und gehofft, dass seine Bandmates würden merken, dass er jetzt elastischer spielt. Jetzt, sag du, Christian.
Also, Big Band Jazz in dieser Zeit war eine Retro-Bewegung. Da sind wir uns hoffentlich einig. Für mich sind die grossen Jazz-Schlagzeuger Leute wie der Philly Joe Jones. Oder der oder dann nachher der Chester Thompson beim Zappa. So Leute, oder, finde ich unglaublich cool. Billy Cobham finde ich in einem gewissen Zusammenhang, solange er das Stück nicht schreibt, finden super, als reiner Drummer. Und wenn du jetzt Test for Echo hörst, und das ist genau das Lied, dann hat der Neil schon recht. There's another clockwork behind Rush. Es schnauft mehr. Es ist nicht Elastizität. Es ist sicher nicht das Ideal von Gene Krupa und Buddy Rich, wo dort umgesetzt wird. Aber es ist Advanced Fusion Drumming. Und es ist nicht langweilige Fusion. Es ist mehr Miles Davis Fusion von der Auffassung her als irgendwie Return to Forever Fusion. Es ist mehr Omar Hakim oder so etwas. Aber es geht in Richtung Progressive Fusion Sound. Und zum Glück hat er es nicht mit Swing Drumming probiert. Ich weiss nicht, ich finde das Schlagzeug absolut grossartig auf der ganzen Platte Test for Echo. Ich finde, die ganze Platte macht ihrem Namen eigentlich total leer, weil es sind immer wie so kleine Soundinseln, die durch so einen Strom zusammengehabt werden. Es ist so ein bisschen wie Riverworld. Und die Stücker sind die Inseln, oder? Und zu dem passt tatsächlich, er hat mehr Schnuff drin. Er schaut, er hört anders und er haut anders. Und mir gefällt das absolut.
Also hat er dann auch ein zweistündiges Video produziert, wo er das alles erklärt und demonstriert. Du bist jetzt der erste Mensch, dem ich begegne, der sagt, er hört das. Ich habe das nicht im Ansatz gehört.
Es geht nur wegen dieser Szene in diesem Film. Schau, wenn du den Film schaust und du hast das noch nie gehört, oder? Und also, dann siehst du auch Gruberschwätzer und er sagt, wir haben vor allem getanzt und wir haben gar nicht so viel auf dem Schlagzeug gespielt. Und dann kommt der Test for Echo Clip. Dann hörst du, musst du den Film nochmal schauen. Du hörst, Fall, ja, wie das Drumming eine andere Richtung nimmt. Mhm. Es nimmt einfach und es ist nicht Geschmeidigkeit. Das hat er in dem Sinn nicht. Mhm. Aber es ist ein bisschen der Chester Gorilla, ein bisschen der Groove, der auch weiss, wenn er rausholt und nicht nur, wenn er schlägt.
Ja, yeah. Also verstand mich ja nicht falsch.
Also ich bin kein Drummer, ich bin nur, ich kann Schlagzeugnoten lesen und alles, aber ich bin ein Beobachter von Trommeln und Schlagzeugspielen.
Völlig egal, vielleicht hörst du wegen dem viel mehr als mir.
Das weiss ich nicht.
aber dass du mich ja nicht falsch verstehst, weil der Versuch habe ich extrem honoriert, oder? Absolut. Und an sich, dass sich möchte weiterentwickeln und so, komplett bei ihm und bin auch sehr gespannt gewesen, was daraus wird und ob man es hört. Und dann eigentlich fast ein bisschen enttäuscht, aber gleichzeitig auch ein bisschen bestätigt gewesen, wo er dann sang- und klanglos nach seiner grossen Pause einfach wieder auf Matched Grip zurückkam.
Das ist klar, aber
ohne irgendeine Erklärung an die Welt, warum.
Aber Test for Echo ist eine richtige Rockplatte.
Im Gegensatz zu Vapor Trails.
Nein, zu den Sachen vorher.
Ach so.
Vapor Trails ist nachher.
Okay.
Die finde ich noch besser, aber spielt keine Rolle.
Okay.
Für mich ist das, oder der ganze spätere Weg von Rush, Vapor Trails hat eine ganz andere Geschichte. Dort wäre Rush fast kaputt gegangen, oder? Aber Test for Echo ist echt für mich ein wirklich progressives Album.
Okay, auch das.
Auch Texte, ich finde, das ist absolut tastend und fühlend. Es weiss nicht ganz, wo es hin will, aber hey, das Leben ist so.
Also ich eigentlich nur noch sagen, dass auch der Alex in dieser Zeit ja ein Soloalbum macht, wo Victor heisst, wo zum Beispiel Dal Bello auch drauf singt auf einem Stück, wo auch sehr experimentiert und in anderen Gefilden fischt. Dann kommt eben das Test for Echo Album raus im September 96. Und so wie du tönst, bist du eben Fan.
Also, ich bin auch ein Fan, yeah, von dem.
Yeah.
Oder schon nur der Anfang. Here we go, in slow-mo, Video, Vertigo, Test for Echo. And then there's some kind of trouble on a sensory screen. Camera curves over caved in cop cars. Wie zuerst die insularen Wörter, oder? Und dann das Dichten, oder? Wo die Musik hinten gerade wieder anzieht. Und gerade der Spannungsstrom, oder? Wo sich nie auflöst. Das ist das Kennzeichen von der Sporte Rush. Mhm. Und da finde ich auch mit dem Arrangement bin völlig anderer Meinung, oder? Weil sie treiben das, und das kommt ja alles nachher mit Vapor Trails, aber eigentlich ist die Platte drüber gegangen. Es ist fast, als hätte sie gewusst, dass das passiert. Es ist fast, als wäre eine Ahnung da, dass sie Frau und sie Tochter im gleichen Jahr sterben und dann noch mit einem Motorrad bis nach Südamerika 80.000 Kilometer fahren, 2 Jahre lang, und dann ein Buch schreibt über das, oder? Das Resultat von dem ist Vapor Trails. Und ich meine, Ghost Rider und Vapor Trails sind 2 von meinen absoluten Lieblingsstücken von Rush. Mhm. Die kann mich absolut identifizieren mit diesem Text. Es ist, als wäre das über mein Leben.
Oh,
Ghost Rider ist, als wäre das über mein Leben. Ich meine, ich bin schon so dunde gesehen, hey, ich habe so viel Scheiße gebaut, ich weiss, wie das ist, ich weiss, wie es ist. Und ich spüre, dass die Band das noch einmal manifestiert hat.
Hey, ich bin so froh, dass ich dich gefragt habe für die Episode, weil irgendwie ich habe extrem Schiss gehabt, dass es einfach keine Advokaten gibt von 90er und 0er Jahren Rush. Aber da ist
man, Working Them Angels Over Time, das ist meine Biografie. Ich erkenne mich, als ich Snakes and Arrows, ich bin immer im Auto rumgefahren und habe die Platte gelassen.
Super interessant. Ich kann es nicht anders sagen.
Für mich ist es, als würde Rush absetzen nach Test for Echo. Nachdem Test for Echo so ein Testpilot ist für einen möglichen neuen Weg. Und das, was rauskommt, ist, auf eine Art gehen sie ganz weit zurück zur Wurzeln von Grunge und Punk. Weil die Stücke werden immer mehr mit Power Chords, oder? Aber was sind's für Chords? Es sind immer offene Akkorde. Es ist nie Major Minor irgendetwas festgelegt. Und ein Stück wie Spin Drift, zum Beispiel auf Snakes and Arrows, das ist wahnsinnig. Das ist eine Musik geworden in Vollpsychose.
Hey, ich wünschte, ich könnte irgendwie in die Mikro gehen und mir die Ohren kaufen, um die Alben so hören mit deinen Ohren. Weil das ist so nicht von dem, was du mir sagst, bei mir da.
Eben, bei mir schon, aber du bist ja im Gegensatz zu mir eine Art Urrasch-Fan und bist wirklich von dem begeistert gesehen, oder? Und ich habe euch schon geschrieben, ich bin von gar niemandem Fan. Ich bin einfach genuin interessiert an vielleicht 120 Acts, die mir sehr, sehr nah sind. Und Rush ist sicher ein davon. Aber,
aber ich meine jetzt so an sich, wie viel es da möglicherweise noch zu hören gibt, wo mir entgangen ist in 90er und 0er Jahren Rush. Also wie ist denn euch gegangen mit denen? Also sagen wir jetzt mal Test for Echo.
Ja. Also für mich ist Test for Echo ein schwieriger Fall gewesen. Ja. Vor allem auf, ich has, was ich rausgekommen ist, das absolut schwächste Album gefunden. Von Rush. Jetzt, wo ich sie wieder gelost, ich habe die, glaube ich, 3-mal gelost seitdem. Und jetzt, wo ich sie wieder gelost habe, interessante Songs, muss ich sagen. Hat sie sich auf einmal irgendwie mehr erschlossen, aber ich müsste sie noch mehr hören. Ich habe sie jetzt wirklich nur noch einmal gelost und so Songs. Mein Test for Echo, das ist immer Ding. Der Song habe ich ja geil, Test for Echo habe ich ja geil gefunden, der Song. Aber sonst ist die Platte
Driven
so,
ist ja
auch so, ja, cool. Driven ist auch genau. Ja, da ist mir auch noch, da habe ich auch noch irgendwie eine Erinnerung gehabt, aber sonst völlig nicht mehr. Und ist doch sehr interessant gewesen. Das ist so wie bei euch andere früheren Alben, die sich auf einmal wieder erschlossen haben und doch beizündet haben. Und das, so ist mir mit Test for Echo gegangen.
Du auch in Realtime gekauft? Oder dann schon wieder abgehängt?
Realtime gekauft und wieder nicht beeindruckt. Leider. Bis heute nicht. Also für mich fängt es ja wird auch schwierig ab jetzt. Weil ich kann mich auch nicht so erinnern. Es fehlen mir die Hooks. Ich habe mir jetzt auch Test for Echo und Driven sind die 2 Songs halbwegs im Kopf haben. Aber ich könnte jetzt nicht mal motzen drüber, weil ich nicht weiss, wie es tönt.
Bei mir geht es noch weiter, dass ich irgendwie sogar jetzt beim Durchlosen einfach irgendwie nach diesen 2 Songs, die ich noch mal genossen habe, irgendwie einfach wirklich mich echt haben müssen zwingen, es fertig zu hören.
So schlimm sogar.
Also Test for Echo, ich muss einen tollen Song gefunden, Driven Now, und dann fängt schon wieder ein bisschen an, bei mir ein bisschen wackeln, das ganze Gebäude da. Virtuality, so ein bisschen mein Tiefpunkt auf dieser Platte. Da finde ich auch den Text ziemlich schlecht. Also da, also wenn man jetzt, eben, also ich mag ja viel, was der Neil Peart schreibt, aber da, das ist sehr zeitgeistig halt, oder mit dem kommenden Internet, und das liest ich heute halt einfach nicht mehr gut, ja. Weil es einfach überholt ist, eben, Net Boy, Net Girl. put your message in a modem and throw it into the cyber sea. Ja, heute ist das nicht, wirkt natürlich lachhaft. Damals, muss man fairerweise sagen, ist nicht, ja, ist etwas Neues gesehen, oder? Dass man via Internet Leute kennenlernt und das kommt doch ein bisschen zum Ausdruck. Aber ich finde es jetzt, wie die Songs auch ein bisschen nicht so wirklich gut gealtert für mich. Ich kann dich aber beruhigen, Christian, es wird nachher besser wieder. Aber ich wünschte mir auch, ich könnte das hören, was du hörst, weil ich höre es nicht.
Ja, ich bin jetzt richtig neidisch.
Ja, ja, ich auch, weil ich habe gerne ein paar weitere Raschplatten, die mir gefallen.
Ich habe eben keine Belastungen irgendwie Sinn gehabt, wo ich dem begegnet bin. Ich habe den Film gesehen und es war sofort evident gewesen, dass der anders drummt.
Also ich auch völliger Respekt, dass ein so ein gestandener Musiker sich quasi will weiterentwickeln will. Ich meine, das...
Voll.
Also ich meine, die meisten Musiker würden sagen, ja, also ich ruhe mich aus, also ich habe meinen Status, ja. Es wäre ja niemandem aufgefallen, wenn er jetzt quasi ja, ein bisschen straighter spielt oder ein bisschen konservativer in seinem Sinn spielt. Das wäre ja niemandem negativ aufgefallen, oder ja. Und trotzdem stellt er sich fast nicht gerade in Frage, aber ja, hinterfragt sich trotzdem ein bisschen ein Stück. Also riesen Respekt für das.
August 97 stirbt am Nil seine Tochter in einem Autounfall. Und ungefähr 10 Monate später stirbt seine Frau. Und so wie der Nil sagt, letztendlich am gebrochenen Herz. Und der Nil macht sich auf eine riesige Motorradtour. Er fährt einfach los. Eigentlich überhaupt keine Ahnung, wo an. Eigentlich weiss mehr oder weniger auch niemand, wo er überhaupt ist. Er meldet sich ganz, ganz sporadisch mit Postkarten, mit irgendwelchen Insider-Jokes am Alex oder am Geddy, einfach zum sagen, dass er noch lebt. Das ganze Rush Camp hat keine Ahnung, ob es die Band überhaupt noch gibt, ob es die noch geben wird. Und logischerweise sind sie wie gelähmt und gleichzeitig geben sie ihm natürlich den Raum, den er braucht und akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Der Geddy meldet sich dann Ende 2000 mit einem Soloalbum, wo My Favorite Headache heisst. Er hat zum Beispiel interessanterweise den Matt Cameron am Schlagzeug auf dem meisten Stück. Ich weiss noch genau, wie ich das super interessant gefunden habe, dass der Geddy sich dann so umgibt mit relevanten Grunge-Musikern.
Ja, also mir hat Victor-Platte eigentlich immer gut gefallen. Mhm. Ja. Die hat mir sehr gut gefallen. Er hat auch einen Grunge-Sänger dort dabei. Von I'm Mother Earth.
Ah, genau.
Ja, macht auch einen sehr guten Job, finde ich. Also, echt noch spannend, dass beide Solo-Platten von Rush-Mitgliedern Grunge-Musiker haben, ja. Ist eigentlich, das zeigt ja auch, dass sie interessiert bleiben an Zeitgeschehen. Das ist eigentlich auch ein Kompliment wieder, ja, an sie, ja. Dass sie da nicht abhängen, ja. Ja, und eben nach diesen Schicksalsschlägen wieder zurückzukommen, also, dass der Neil Peart überhaupt wieder zurückkommt, nach dem, was, ja, durch diesen Schicksalsschlägen, also das möchte ich mir gar nicht ausmalen, so etwas, so eine Situation, oder ja. Und eben, daraus ist dann ja Vapor Trails entstanden, ja. Ein paar Jahre Pause, wie viele Jahre sind es schon wieder gewesen? 4 Jahre, ja. Das einzige Problem, das ich mit Vapor Trails habe, das haben sie ja noch mehr als ich. Rasch ist die Produktion, ja. Ich finde sie unheimlich dicht produziert, sie atmet nicht, das ist super dense produziert, Layer über Layer über Layer, es ist ein lautes Dings drin, wo mir nicht gefällt und die Produktion, weil ich habe das Gefühl, Songs sind für mich einiges stärker als jetzt Test for Echo oder auch Counterparts, vielleicht ein bisschen zu lang Platte, One Little Victory finde ich gut, Ceiling Unlimited gefällt mir, Ghost Rider gefällt mir, Secret Touch gefällt mir, Earthshine gefällt mir, also ich kann eine ganze Reihe von Songs so spontan nennen, die mir alle gut gefallen, oder? Und das ist bei den anderen Platten vorher nicht so der Fall gewesen. Ich fände es schön, die Platte quasi zu hören, quasi bare bones, also wirklich einfach nur die drei, ohne viel dazu, oder ja.
Aber es gibt eine neue Ausgabe.
Ja, yeah, die ist auch nicht viel besser. Sie ist ein bisschen besser vom Loudness Warhouse. Sie ist nicht so übersteuert, aber, ja. Yeah. Ich glaube, die Platte ist mehr ein Opfer von der Produktion als von den Songs für mich, ja.
Also Geddy hat sich ja nach seiner Biografie völlig wahnsinnig gemacht.
Mit ja, da ist er schon durchgedreht. Da hat er fast eine Einlieferung am Schluss.
Genau. Und ich finde auch, dass das Remaster oder der Remix...
Das hört man irgendwie auch.
Ich höre keinen grossen Unterschied.
Ich finde es aber auch nicht so viel.
Ja. Ich finde sie eh schon gut, oder? Ich finde auch völlige Druck, als würde es gleich blasten, oder? Als würde das Kabel platzen wie ein Schlagoder. Und die Platte ist ein Lament. Das ist die eigentliche Verarbeitung von diesen Todesfällen im Leben seiner Familie. Mhm. Und like a Ghost Rider, mir läuft es kalt über den Rücken jedes Mal. Das haben sie ja live immer gespielt, nachher das Stück. Das ist drin geblieben. Und Vapor Trails, so ist es doch auf der Welt, oder? Voices lost in a Vapor Trail. Das ist schon mehr klassische Psychedelik. Ich finde auch, sie haben dort wirklich Grunge zurückgegeben. Yeah. Weil im Grunde genommen ist es eine Grunge-Form, die sie dort spielen. Es ist eine Post-Punk-Form. Und es hat nicht mehr die kleinen Päusle und die Sachen, die reizvoll sind, finde ich alles super bei Rush. Aber dort wird's einfach dance. Die letzten Platten von ihnen sind so. Noch stärker Snakes and Arrows. Das ist wirklich für mich ein Meisterwerk. Ich habe das so viel gelost. Und dort ist Faithless, oder? Das finde ich ein ganz starkes Stück, oder? Mhm. You Can Call Me Faithless, oder? Kann ich nur unterschreiben. Der gesamte Inhalt. Und der Work in the Angels ist für mich eine Hymne.
Mhm. Ja, das ist ein starker Song.
Also, ich habe meinen Frieden geschlossen mit der letzten Phase inzwischen. Mhm. Also, starke Alben finde ich, allgemein, Vape Trails, Snake and Arrows auch, und auch Clockwork Angels finde ich auch noch geil.
Mhm. Ja. Und aber doch, das ist quasi so eine Linie für dich?
Ist für mich schon ein bisschen eine Linie, ja.
Sehe ich auch so.
Ja.
Du auch?
Ja, aber nicht so positiv.
Das haben wir schon gedacht.
Ja, nein, Vapor Trails habe ich, glaube ich, noch nie geschafft, einfach so ganz durchzuhören. Ja, halt eigentlich aus all den Gründen, wo du toll findest. Es ist mir einfach zu dense, ich höre nichts raus, es ist mir irgendwie wie eine Baustelle, die nebenan ist.
Ja, okay.
Und es hat keinen Charme, keine Hooks wieder. Ja, aber vielleicht kommt es ja mal noch. Muss man sie vielleicht schön hören.
Eigentlich ist es auf eine Art ist es die Rush-Variante von halt einer von meinen Lieblingsplatten überhaupt. Und das ist Warehouse Songs and Stories von Husker Du, die letzte. Und das hat für mich grosse Verwandtschaft mit den Spoten Rush. Stücke wie I'm a Soldier und so, die dort drauf sind, immer von dieser nagenden Gitarre von Bob Mould begleitet, die auch mit sehr offenen Akkords spielt, mit sehr strange Voicings, weil er spielt ja dann nicht Anbare oder so etwas, oder Alex, wenn er das Zeug spielt, sondern überlegt sich genau, welche Seiten wo mitklingen. Und es ist eine andere Art von Virtuosität. Aber was dich vielleicht stört, ist, es ist nicht verspielt. Es wird ernst gemacht. Ja. Auf diesen Platten, und dort ist das Dostoevsky-Ding, oder? Wo er später dann, hat er wirklich sehr stark von Dostoevsky gelesen, der Neil. Es sind Depro-Platten, beide. Aber für mich sind es eben auch trotzdem Platten. Ich bin zwar dunde, aber ich schleudere im Leben das ins Gesicht, oder? Und das Leben ist die Spindrift, die besungen wird auf Snakes and Arrows.
Also ich finde auch Vapor Trails viel stärker von dieser Grundenergie her. Wir sind trotz allem zurück und wir durchleben jetzt eigentlich mit dem Neil die ganze Katharsis
noch. Genau.
Und das finde ich fast viel stärker als die einzelnen Songs oder Songmaterial. Da geht es viel mehr um die Energie als um Einzelheit. Und das habe ich gespürt zu dieser Zeit, wo es raus und bin wahnsinnig dankbar gewesen und habe mich auch mitgenommen von dieser Euphorie. Habe trotzdem relativ schnell abgehängt wieder mit der Lust zu hören. Das kann mit dem Loudness Warrior zu tun haben, wo ja angeblich die Hörkonzentration extrem schnell verbraucht oder in der kürzesten Zeit. Das war mir völlig nicht bewusst gewesen, der Begriff damals und so, dass es irgendetwas mit dem könnte zu tun haben. Aber ich habe mich wahnsinnig gefreut für die drei Menschen, dass die wieder zusammen Musik machen. Und das an sich ist schon so ein Fest gewesen, dass sie, ja, bös gesagt, fast irgendetwas hätten machen können. Aber, also das Resultat schon für mich, also unendlich viel stärker als Test for Echo. Yeah. Und dann sind ja, glaube ich, 5 Jahre vergangen, bis sie dann Snakes and Arrows rausgegeben, genau. Und dann sind sie wieder auf Tour gewesen in Europa und ich habe die so schlecht gefunden und so viel schlechter als Paper Trails, dass ich quasi mir die Sünde erlaubt habe, Rush nicht zu schauen. Und dann eigentlich, wie schon definitiv abgehängt, das Kapitel ist für mich jetzt abgeschlossen. Ich will jetzt mit Rush nichts mehr zu tun haben. Nicht mit ihren alten Platten, aber ich mag jetzt nicht mehr in meiner Gegenwart Rush in mein Leben lassen. So geärgert habe ich mich über Snakes and Arrows.
Ja, es gibt so Sachen.
Ja. Also es ist völlig quer und so, die haben mich jetzt überhaupt nicht, lasst mich in Ruhe mit euren Themen. Dort ist so, so weit ist es bei mir wirklich gesehen.
Wow.
So,
ja. Lustig, interessant, weil ich finde, von diesen neueren, also neueren, sagen wir alles nach Power Windows, wenn ich jetzt das Block nehme, nach Power Windows bis zum Schluss, oder?
Großer Block.
Das ist ein großer, langer Block, ja, wir reden da von, weiß ich, viele Jahrzehnten Bandmusik wieder. Ich finde Snake and Arrows die stärkste Platte aus dieser Phase, ja, nach Power Windows, ja. Für mich, ich finde sie wahnsinnig gute Platte. Sie schnauft für mich mehr, ja. Vielleicht liegt wohl an der Produktion, obwohl sie auch sehr modern produziert ist, schnauft sie für mich mehr. Ein bisschen kurios, 3 Instrumental, ja. Also, wobei 2 sind ja mehr so eine Art Intro, ja. Und mit Faithless, da kann ich anschliessen, einfach der super gute Rush-Song, so viel Luft drinnen. Viel Platz oder auch für die Gedanken zu äußern. Also ich finde sie wirklich eine gute Platte. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist der Closer. Ja, da kann ich gar nicht anfangen damit. Das ist für mich völlig so, ja, nichts. Aber sonst eben, von denen, all diesen späteren Platten, sicher die, die mir am meisten gefällt. Ja.
Also ich habe jahrelang gemeint, dass sie die einzige Rush-Platte, die ich nicht habe. Bis ich dann heute Morgen, ich habe eigentlich ursprünglich vorgehabt, alle meine Rush-Platten, CDs, DVDs, Singles, Bücher, alles da anzubringen, damit wir so quasi wie so eine Bucke haben da. Und dann festgestellt, nein, ich habe natürlich Snakes and Arrows auch. Ein Komplettist bleibt ein Komplettist. Aber ja, auch beim Durchlosen nochmal, es hat sich nicht verändert. Dann kommen wir tatsächlich nach jetzt 10 Minuten fehlen noch, für das wir 4 Stunden jetzt gehabt haben, um die ganze Diskografie, aber wir haben es geschafft.
Ich will noch die Vorgänger-EP loben. Feedback habe ich grandios gefunden. Mit Songs, die ich liebe und die ich so Freude hatte, dass sie die gleichen Lieblingssongs haben wie ich. Da ist Blue Cheer, haben sie covered, The Who, Yardbirds, Love, 7&7 ist.
Das war so ein Teaser für die R32, gell?
Ja. Mhm. Mir gefällt es auch.
Ja. Beantwortet eigentlich auch die Frage zu Gänze, was sie in den End-60er Jahren alles umtrieben hat.
Genau.
Ja. Mhm. Ja, und dann ist eigentlich schon relativ so die Werbetrommel heftig gerührt worden im Classic Rock, bevor das letzte Album Clockwork Angels, wo im Juni 12 rausgekommen ist, die Erwartungen schon recht aufgeschraubt hat, irgendwie so ein Konzeptalbum, frisch, aus allen Rohren schießend und so weiter, was man dann halt alles verwendet an Floskeln.
Ich bin nicht so ein Fan von diesem Album gewesen. Ich bin am ersten Tag, wo es erhältlich war, gekauft. Dummerweise habe ich ein Porträt machen von irgendeinem Psychiater in Zürich. Bin mit dem Auto in Oberstau gekommen und habe ich gerade noch vor dem Musik-Hug anhalten, wo der andere schon mit dem Schlüssel wollte in Zürich abschließen. Ich sagte, Moment. Händel, ich brauche die neue Rush. Und das Album, ich habe ehrlich gesagt, ich finde es total toll mit dem textlichen Konzept und die ganzen postapokalyptischen Nomadenfiguren und kleinen Karneval. Und es hat fast schon etwas ein bisschen Beatlesques an bestimmten Orten. Hat es auch so Züge von Queen, wenn sie schräg werden, wenn sie ein bisschen der Carney anfangen machen. Aber insgesamt, es ist mir einfach zu konstruiert. Ich finde es gut, ich höre es gern, aber es ist eins von diesen Albums, das lege ich sicher nicht auf, wenn ich mit 3 Leuten im Zimmer hocke. Sicher nie. Also es ist wie ein Hörspiel für mich zum Hören, mehr als wie ein Album.
Das ist wieder deine Probleme mit Konzeptalben.
Ja, es ist.
Ich liebe halt Konzeptalben.
Ich habe nichts dagegen in dem Sinn.
Ah, ja. Das wegen Tommy, was du gesagt hast.
Ja, gut, bei Tommy ist eine andere Sache. Ja.
Okay, und das zieht sich tatsächlich durch Konzeptalben durch bei dir?
Nein, nicht wirklich. Okay. Also gut, Sarge & Pepper ist einfach keins. Da haben sie einfach
gelogen. Lamb Lies Down.
Was so?
Lamb Lies Down.
Mit dem kann ich gar nicht anfangen. Nein.
Nicht.
Ja. Aber was?
Ab 83 hat er vorher
gesagt.
Genesis. Ja, Genesis, Invisible Touch ist eigentlich, all die Platten, die der Bret Easton Ellis in American Psycho beschreibt, er das so schön. Der Protagonist steht auf die drei Platten. Und er sagt dann, es ist eben genau das, oder, wenn der Phil Collins singt, too many men making too many, problems, dann wäre das ja eigentlich für einen Serial Killer noch eine gute Überlebensphilosophie. Und so, die von dieser Huge Passion Produktion, das hat mich einfach irgendwie gepackt dort, der Minimalismus. Mhm. Und Home by the Sea ist einfach unglaublich paranoides Stück.
Aber Lamb Lies Down, Thick as a Brick,
nie gelöst, nie Yes gelöst.
Ouch.
Selling England ist der Meisterweg. Also,
das glaube ich sofort, aber ich habe keinen Zugang dazu.
Nein, das ist kein Konzept, aber klar. Ich habe keinen Zugang. Ich bin dort auch ein bisschen die amerikanische Seite. Ich habe viele Bands gern, oder? Zum Beispiel Widespread Panic. Das lässt hier keine Sau. Die haben etwa 50 Alben rausgegeben. Die treten in den grössten Stadien auf in Amerika. Dann bin ich ein Deadhead. Und ich kenne kaum jemanden hier, der ein Deadhead ist. Oder Jerry Garcia-Fan, so wie ich. Weil ich bin wirklich massiv, oder? Und das ist halt so, oder? Jeder hat seine eigene Variante von der Rockgeschichte.
Aber es ist ja wirklich extrem exotisch und interessant, dein Zugang zu Rush. Also von dem, wie gesagt.
Ja, Rush ist anders halt. Ich habe das, was die Fans alle meinen, was es ist und so, das habe ich erst mit dem Film mitgekriegt, oder? Die ganze Paraphernalia rundum, weil ich es nicht laufend gelöst, oder?
Interessant.
Also ich finde Clockwork Angels komplett grossartiges Album. Ich finde es ein super Schwanengesang für die Band. So einen absolut würdigen Abgang. Einfach nochmal mit einem grossen Knall sich verabschieden.
Genau. Finish with a bang.
Riesige, ja, genau. Das ist für mich auf allen Ebenen, also emotional, irgendwie vom ersten Ton bis zum letzten Ton, irgendwie alles einfach nochmal richtig tief gehen. Alles rausholen und drin rühren und es schüttelt die Dore und es stimmt alles und ich bin so wahnsinnig froh, dass das ein würdiger Abgang ist, weil sie den würdigen Abgang wirklich verdient haben. Oder? Und von mir ist eine völlige Erlösung, ist übrigens ein Album gewesen, wo ich vielleicht völlig absurderweise zu meinem sonstigen Rush-Verhalten vielleicht 3 oder 4 Monate nach Erscheinen erst führen genommen, weil ich nichts erwartet habe. Und dann, holy shit, yes, bravo, gut gemacht. So.
Mega traut sich fast nicht mehr zu sagen jetzt, gell?
Wir machen nur.
Da müssen wir nichts mehr dazufügen.
Alles kaputt.
Ja, ich habe schon ein bisschen abgehängt, ehrlich gesagt. Bis auf einen Song, Wish Them Well, oder? Heißt du Wish Them Well?
Super.
Da ist irgendwie der schon fast der kreischende Geddy wiedergekommen.
Wish Them Well! Ja.
Der hat mich noch.
Finish on a high note.
Finish on a high note.
Finish on a high note.
Genau. Ja.
Ja.
Ja, bitte, Philipp, mach's kaputt.
Ich mach's ja nicht mit Absicht kaputt, so meine ich's nicht. Ich habe den Zugang leider nicht so gefunden wie ihr. Wünscht ihr mir auch, ja.
Schade. Bin
ich
der Einzige?
Nein, ich glaube, du. Und du bist ja gleicher Meinung. Ja. Es sind zwei deren Meinung, immerhin, ja. Ich weiß nicht mehr, obwohl es ein Konzeptalbum ist, textlich mag das sein, musikalisch merke ich nichts davon, ja, dass das ein Konzept soll sein. Musikalisch merke ich nichts. Ja, vielleicht ein bisschen zu lang, die Platte für mich. Der Garden ist für mich das einzige wirkliche Highlight darauf. Ja. Wirklich mal ein schöner, ruhiger Song, wo wieder schnauft. Oder, ja. Und das kommt mir da zu wenig vor und dann später rasch generell, mit Ausnahme von Snakes und Arrows, seltsamerweise, wo das für mich funktioniert, ja, wo es auch die Luft wieder hat. Ja. Ich kann es leider nicht so verstehen, was so extrem gut da ist. Ja. Sorry. Vor allem sorry, André.
Alles gut, alles verziehen. Also was man noch sagen muss, dass in dieser Phase zwischen Vapor Trails und Clockwork Angels eine unglaubliche Renaissance von Rush kommt.
Das ist so.
Also das sind so viele Sachen, die passieren. Natürlich angefangen damit, dass sie nach Südamerika gehen. Das unglaubliche Rush in Rio-Konzert auf Video festhalten. Oh, für jeden, der das nicht gesehen hat, irgendwie mit Rush nicht anfangen, soll sich das einfach mal reinziehen, irgendwie die Begeisterung. Das gibt's ja, das ist ja fast nicht von dieser Erde, die Begeisterung für die Band, wo irgendwie eigentlich schon beschlossen ist, dass es eine Nerdband und eine Aussenseiterband, zwar auf sehr hohem Niveau, aber dann ist es dort einfach eine Stadionband, wo alle bis zu hinterst hinten und 50% sind Frauen.
Ja.
Wahnsinn. Und dann sind sie plötzlich irgendwie auf dem Titelbild vom Rolling Stone. Sie machen mit in einer Episode von South Park. Es kommt der Film raus, den du ja schon erwähnt hast.
Also der Film muss ich allen empfehlen, die wissen wollen, wer Rush sind. Weil wenn sie dir nicht sympathisch sind nach dem Film, dann stimmt wahrscheinlich mit dir selber etwas nicht. Und ich bin sie ja dann auch schauen auf dieser Snakes and Arrows Tournee in Frankfurt. Mit allem, mit den dröhlenden Händchen in den Bassverstärker, mit den Waschmaschinen auf der anderen Seite. Und das Konzert war einfach absolut grösstmögliche Klasse. Mit einfach Sachen aus allen ihren Perioden, aus allen ihren Phasen. Und das ist einfach wahnwitzig, was sie live für eine Form, auch die, das letzte Video, wo die letzte Tour, Konzert begleitet wird, das ist ja rausgekommen, so ein Abschiedsvideo, das ist eine kolossale Form, die sie dort an den Tag legen.
Also auf jeden Fall werden sie plötzlich so eine Art von Mainstream-Thema. Der Neil tritt mit einem Solo in der Letterman-Show auf. Sie werden plötzlich so ein bisschen die ehrenwerten alten Herren. Und eigentlich in dieser Situation können abzutreten, ist super gewesen. Sie haben dann kein neues Album mehr veröffentlicht, haben noch eine 40-jährige Tour gemacht, R40. Und dort hat der Neil, weil er einfach schon zu viele körperliche Beschwerden gehabt hat beim Schlagzeugspielen, beschlossen, das ist es jetzt für ihn gewesen. Das hat der Geddy Lee nicht so leicht können schlucken. Der Alex hat selber schon körperliche Beschwerden davon gehabt. Auf jeden Fall hat der Neil sich zurückgezogen, offiziell aus dem Tourleben und ist tragischerweise 3 Jahre später an einem Hirntumor gestorben. Das hat dann das Ende endgültig besiegelt. Auch seither sind Rush noch in aller Munde und haben am Taylor Hawkins Tribute gespielt, der Geddy und der Alex. Auf jeden Fall, wir sind tatsächlich auch zu einem Ende kommen von dieser Folge. Ich glaube, wir können recht stolz sein. Wir sind jetzt mittlerweile schon über 4 Stunden und es ist irgendwie 12:30 am Morgen. Vielleicht können wir einfach als Schlusspunkt, dass ihr probiert, jemandem, der nichts von Rush weiss, Rush in einem Satz zu erklären. Und das war dann unsere Schlussrunde.
Immer volle Pulle vorwärts im Rausch.
Ich kann das nicht. Ich kann etwas dazu sagen. 2020 hat es keine Fasnacht gegeben. Das ist für mich schlimm, weil ich mache Fasnacht seit meiner Kindheit. Es hat aber das Pfifferli stattgefunden. Die Vorfasnacht im Theaterfoto, wo ich so tiefst involviert bin. Inhaltlich hinter der Bühne. Und dann, nach dieser Premiere, sagt mein Handy, der Neil ist gestorben. Und das ist fucking schwierig gewesen für mich. Es ist genauso schwierig gewesen, wie wo der Walter Becker von Steely Dan gestorben ist. Da habe ich das Gefühl gehabt, ein Verwandter von mir ist gestorben. Und wo der Dr. John Mac Rebenack gestorben ist, mein eigentlich grösstes Vorbild in der Musik. Aber beim Neil habe ich genau das Kratzen gehabt. Der Deckelwurm hätte jetzt da müssen gehen. Und mit so einem scheiß gemeinen Hirntumor, weil es ist nicht einfach nur ein Hirntumor, sondern das ist wirklich der radioaktive Unfall unter dem Hirntumor, den er gehabt hat. Yeah. So viel zum Emotionalen. Ich kann auch sagen, schau den Film Beyond the Lighted Stage. Geht fast 3 Stunden, hat noch ein paar nette Specials.
Was kann man in einem Satz sagen über so eine Band? Haben wahnsinnig viel beeinflusst mit ihrer Musik. eigentlich das muss man jemandem sagen, schaut die Bands an, die alle von denen beeinflusst sind. Und die ganze Rock-Metal-Bands sind, also kannst du jeder fragen, Rush kommt immer vor, sagt eigentlich alles über die Band aus, oder was für einen Einfluss überhaupt auf die ganze Musikwelt das gehabt. Und mehr muss ich eigentlich nicht sagen, das ist Gesamtkunstwerk.
Ja, um 12:30 da gescheite Einsätze bringen, wie die noch anspruchsvoll. Ja, sicher das beste Drama-Orchester auf der Welt, ja. Ja.
Mir hat es eigentlich immer noch gut gefallen, der Begriff, den ich mal gelesen habe, dass sie die grösste und erfolgreichste Underground-Band von der Welt gewesen
sind. Das ist auch gut, ja.
In dem Spoten erkannt werden, wo du vorhin da gesprochen hast, mit Leatherman und all dem, und dem Film und all dem, ist für mich von der Geschichte her von Rush eine unglaubliche Genugtuung, die ich spüre. Sie haben es gekriegt, was sie immer verdient hätten. Sie sind nicht einfach ein lächerlicher Fanboy, der Rush-Hosen und Rush-T-Shirts, hat es alles gegeben, angehört haben, aber sie sind eine grosse Rockband. Sie sind eine der grossen. Und das ist begriffen worden am Schluss. Und das, finde ich, ist mal nett.
Mal ein netter, seltener Moment von Gerechtigkeit in einer ungerechten Welt. Danke für das Schlusswort.
Es werden jetzt mir die Fotos.
Ich danke euch extrem herzlich für das Herzensthema von Philipp und mir jedenfalls und euch ganz offensichtlich auch. Und hoffentlich hat es euch da aussen auch etwas gegeben. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds.